Willkommen bei Terroir Adiletten, ich bin Curly und unser heutiger Gast Philipp Wippmann hat mir meinen Chardonnay-Moment beschert. Was das bedeutet, erfahrt ihr gleich. Das Weingut Wippmann heute zu Gast in der Orania Suite 102 im wunderschönen Hotel Orania in Kreuzberg im Herzen von Berlin. Folgt uns auch auf Instagram und YouTube und lasst uns einen Kommentar da, dann stoßen wir auf euch an. Und jetzt kommt Willi. Yo, Willi, was geht ab? Alles gut?
Ja, geht. Bin ein bisschen überarbeitet im Moment.
Wie kommt's?
Was gut ist, weil wir hatten ja lang gar keine Arbeit in Corona, aber wir haben tolle Gäste, die uns immer wieder besuchen und immer wieder toll trinken. Aber irgendwie brauchen wir ein bisschen Entlastung. So.
Wie kommt's? Ich habe gehört, euer Kellner ist jetzt auch noch...
Ja, der neue Kellner, der ist wieder weg. So.
Der war kurz da.
Ja, und jetzt suchen wir wieder gerade im Service. Brauchen emsige Service. Bienen sozusagen.
Also Leute, wenn ihr da draußen seid, Bock auf Berlin habt, Bock auf geilen Wein habt, Bock auf ein geiles Team und eine geile Bar, dann let's
go. Keine Tischtücher, kein Besteck polieren und Wochenends frei. Also mehr geht eigentlich
90%
nicht.
Saufen.
Eure einschlägige Bewerbung nehmen wir gerne entgegen unter wein, W-E-I-N, @istdeinbesterfreund.com. Also wir warten. Schreibt einfach mal durch. Ja, wir entlohnen auch fair. Es gibt auch immer weiße Spritzer und andere tolle Weine.
Und es gibt immer gutes Essen auch. Vergesst das nicht.
Ne? Schreibt es mal durch. Genau, Essen gibt es auch. Ja, ne, sonst ist alles gut. Und dann schreiben total viele Leute noch. Das macht mich auch ein bisschen fertig. Also fertig weiß ich nicht so. Ich gebe ja gern Tipps. Also Freunde, es ist ja super, dass ihr alle so geil interessiert seid an allem, was geht so. Aber bitte versteht, wir können nicht auf alles immer antworten und auch nicht sofort. Wir sind nicht mit unserem Handy verbunden, kybernetisch sozusagen, und deshalb ist das immer ein bisschen schwierig. So, was ich gerne mache ist, ich stehe gerne Antwort oder Rat und Tat, Rat auf Draht auch, immer Montag bis Freitag ab 18 Uhr bei uns in der Freundschaft. Da trinkt ihr ein Fläschchen Wein, dann gebe ich euch Tipps ohne Ende. Aber euer Steuerberater gibt euch auch nicht umsonst irgendwelche Tipps.
Wahre Worte. Aber auf jeden Fall, apropos Terroir Adiletten. Ich bin ja nach Mannheim gefahren letzte Woche mit meinen Homies von Culture Candela zu meinen anderen Homies Jules und Jens, den krassesten Producern der Welt. Tatsächlich. Und da haben wir ein bisschen Mucke gemacht. Und auf dem Weg dahin wurde ich im Zug von meinem, wie sagt man, dahinter Sitzmann, dem Typ, der hinter mir gesessen ist, wurde ich so angesprochen, hey, bist du Curly und so. Und ich dachte so, krass, der feiert meine Mucke voll ab. Und dann sagt er so, hey, ich höre gerade die neue Folge mit dem Rainer Schneidmann. Und ich so, ah, geil, Digga. Er so, er fährst gerade auf die Ernte zu den Reben. Und ich so,
Podcast-Fanboy, voll geil.
Das war richtig krass, ich war richtig geflasht auf jeden Fall. Und hab mich
auf jeden Fall ein Shoutout an den jungen Mann, wenn er wieder das nächste Mal hört.
Der war auch richtig geil, sophisticated. Der hat schon Jungsommelier gemacht und der hat mir da auch Fragen gestellt, die ich ihm leider nicht beantworten konnte.
Aber ich freue mich auch immer, wenn Leute in die Bar kommen oder sonst und sagen, hey, ihr seid, sind eigentlich Podcast-Fans, voll super, Leute. Weiter hören, weiter empfehlen, klicken, kommentieren. Ja.
Und ich finde es auch immer krass, wenn man so von anderen Leuten hört, über zwei, drei Ecken, so, ja, die kennen das auch und so, die haben das schon gehört und das ist irgendwie schon krass. Also Leute, ruft jetzt mal euren besten Homie an und sagt ihm, hey, kennst du schon Terroir Adiletten? Das ist voll krass.
Ich habe jetzt auch so einen anderen Wein-Podcast gehört.
Echt?
Ja, Born to be Wine hieß der.
Ah, ich habe gehört, da sind wir bald.
Ja. Echt? Wahrscheinlich.
Warum? Weil unser nächster Gast... Ja,
der hat uns schon eingeladen dahin. Also da kann man auch mal reinhören, liebe Leute.
Auf
jeden. Der kommt, genau, unser nächster Gast heute. Seines Zeichens vielleicht noch Jungwinter, ist aber gar nicht mehr so jung, habe ich gehört. Aus Rheinhessen, verheiratet mit auch einer Winzerin, mit einer Moslanerin, nämlich der Eva Klüsserath. Ja, wir freuen uns. Philipp Wippmann heute hier.
Welcome, bonjour, hallo.
Aus Westhofen. Lieber Herr Wippmann. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Ja, großes Grinsen. Wie fühlt man sich nach 7-1?
Das war ein sehr entspannter Abend in München, muss ich sagen.
Was gab es zum Trinken?
Ja, ich sag mal so, im Stadion hätte es aufregender sein können. Da gab es gutes Helles davor und danach gab es was ordentlich. Aber es war tatsächlich wenig Wein gestern. Das waren eher so Gin Tonic und Whisky Sour.
Aber gibt es im Stadion sonst keinen Wein?
Es gibt teilweise schon auch ganz ordentliche Sachen, ja, nicht nach unserer Vorstellung.
Also ich habe es gar nicht mitgekriegt, du warst gestern im Stadion am Start.
Ich nice. Musste ein bisschen
Fußball.
Okay. Ah, okay, ich dachte Handball, nein, Leute. Aber krass, gibt es jetzt auch schon wieder richtig Full Auslastung Leute am Start?
Nee, war 25.000.
Ah ja, okay, aber trotzdem geht da schon einiges.
Trotzdem atmosphärisch cool, muss ich sagen.
Glaube ich, ja.
Ich war jetzt wirklich auch, ich habe einmal Minimal-Ding mitgemacht bei der Europameisterschaft. Das war ziemlich witzlos in so einem leeren Stadion.
Ich finde das auch immer so weird, dass man dann immer so laut hört, was die sagen auf dem Platz. Ausschlag! Nein, stopp! Ein Zwei und trinken! Das ist voll krass.
Und gestern hat sich eigentlich gut angefühlt. Und es war natürlich auch ein schönes Spiel insofern.
Ja, voll. Aber da gibt es doch bestimmt in der einen oder anderen Lounge gibt es doch bestimmt das ein oder andere GG, könnt ihr mir vorstellen.
Ich habe schon auch eine coole Weinprobe mal in der Allianz Arena gemacht, Jahrgangsvorstellung. Und da gab es auch einiges an GGs, klar. Also ich meine, es geht schon, logisch.
Aber du lieferst auch öfter so ein paar Sachen allein, diverse
Stadien.
Ja, also
ich habe einen ganz guten Draht zum FC Bayern, was irgendwie ganz schön ist.
Aber da im Stadion, da passt schon auch ein gutes Helles zum Fußball
auf
halt so.
Auf jeden Fall. Ich finde das, also Wein ist kein Widerspruch zum Fußball, das ergänzt sich, aber ich finde auch so ein schönes Helles, das hat irgendwie auch was, also Gottes Willen, keine Frage.
Ich finde auch gegen einen Durst trinke ich oft lieber zuerst ein kaltes Bier als einen weißen Spritzer.
Das konnte ich in der Freundschaft schon oft beobachten, das stimmt.
So, gell?
Oha, ja, was haben wir da?
Genau,
was erster Wein, denn hier
Ankick
an?
Quasi, Ankick. 2020, Drittenheimer Apotheke, Riesling Kabinett, extra für dich.
Geil,
Ansgar, ey,
und das Schlimme ist, der Wein ist noch nicht mal von mir, sondern von meiner Frau.
Wein von der Frau.
Ja, umso besser nach dem kurz vergangenen Weltfrauentag.
Prost.
Cheers, danke, dass du da bist.
Schön zum Muntermachen statt Kaffee.
Ja, das war mein Gedanke.
Mega.
Wie war 20?
Schon ein warmes Jahr gewesen, natürlich ein Sonnenjahr mit früher Reife. Aber ein Jahrgang am Ende, der unheimlich feingliedrig sein kann und fast seidig in seiner Textur. Und das ist eigentlich das Glück. Also die kühlen Nächte Ende August und in die Ernte rein und das gute Wetter haben uns einen Jahrgang geschenkt, der einfach von Finesse geprägt ist und einer sehr reifen Frucht. Und die Kombi ist halt schon geil. Deshalb glaube ich, 20 ist auf jeden Fall ein Jahrgang, den man nicht so schnell vergessen wird. Und er ist halt in der wunderbaren Balance. Und ich muss gestehen, ich bin kein Jungweintrinker, aber die 20er, die machen haben schon jetzt an. Also
die haben schon hin,
richtig,
ja.
Fresh.
Und Mosel ist natürlich dann auch nochmal kühler als das Rheintal. Ne? Insofern passt da halt auch dieser Kabinettstil mit seiner tänzerischen Art halt dann auch super gut hin. Und das ist auch der Grund, warum ich eigentlich im Weingut kein Kabinett mache. Nur leider Gottes seit 2019 passiert, dass mein Kellermeister gesagt hat, hey, lass uns Kabinett machen.
Guter Mann,
und,
auf jeden Fall.
Und meine Frau ist ja während der Ernte an der Mosel komplett. Und als sie dann zurückkam, musste ich ihr gestehen, hey, wir haben auch ein Kabinett im Keller liegen. Was?
wie läuft das eigentlich? Werden die Weine alle in Westhofen verarbeitet oder werden die Moselaner an der Mosel?
Also, wir haben uns ja beim Studium kennengelernt und damals war ich der Meinung, es war klar, jeder soll sein Ding machen können. Wir haben beide Weinbau studiert, um die elterlichen Betriebe zu übernehmen und wir wollten jetzt nicht irgendwie da irgendwie einem die Möglichkeit verbauen. Insofern sollte jeder seins machen. Wir wussten, es ist eine gewisse Herausforderung, weil es sind halt doch 150 Kilometer von Rhein an die Mosel. Und die Eva hat von Anfang an gesagt, also es ist komplett klar, die Weinberge sind an der Mosel, der Wein wird an der Mosel gemacht. Und wenn er mal abgefüllt ist, dann können die Flaschen natürlich auch in den Weg gehen, aber vorher nicht. Und da hat sie auch bickelhart dran festgehalten. Und ich hatte in den Anfangsjahren immer so ein bisschen gedacht, naja, man könnte doch mal vielleicht auch ein paar Trauben nach Rheinhessen fahren und so. Und es hat mich persönlich auch gereizt, muss ich ehrlich sagen, mal einen Moselwein zu machen aus Evas Trauben. Sie hat mich faktisch einfach nicht gelassen, bis heute nicht. Und sie hat aber recht behalten mit der gesamten Idee. Sie sagt, in dem Moment, wo die Trauben...
Du
oder
pfuscht mir nicht in meinen Wein.
Ja, ist so. In dem Moment, wo der Most nicht an der Mosel vergärt, da ist es kein echter Mosel mehr. Das kann sie sich nicht vorstellen. Und irgendwie hat sie recht. Und das ist ganz traditionell, also ein Puderfasskeller, 1000 Liter Holzfässer und spontane Vergärung, sehr handwerklich alles. Und klar, wir probieren zusammen, aber wir sind da wirklich völlig autark und ja, also da ist es schon so, dass man auch eben mal ab und zu mal ein bisschen frotzelt miteinander. Ne? Also,
ja, klar. Wie groß ist der Betrieb?
Ja, das war mein Glück, dass das in Anführungszeichen nur 5 Hektar sind. Dadurch ist es möglich, dass Eva trotzdem halt auch in Rheinhessen bei mir lebt. Insofern ist es von der Größe her so, dass sie diejenige ist, die pendelt. Und in der Vermarktung ist es so, dass wir viel schon in Westhofen gemeinsam machen. Vor allem Evas Weine sind gar nicht so sehr im deutschen Markt distribuiert. Sie ist sehr exportstark in ganz vielen verschiedenen Ländern. Und das machen wir alles von Westhofen aus.
Da ist ja auf jeden Fall Grüße an die Frau.
Richtig aus.
Aber wirklich. Super Kaviar.
Mega. Ich sehe mich schon damit auf dem Sofa. Einer lauten Sommernacht.
Du kommst aber aus Westhofen und bist dort nie weggegangen.
So sieht's aus. Ja, irgendwie, es ist tatsächlich so ein bisschen so, ich bin irgendwie tatsächlich so ein bisschen ein Landei, der immer, ich war immer auch der Meinung, Westhofen, das ist place to be. Und natürlich, ich reise gern und gucke mir die Welt an, aber ich bin tatsächlich keiner, der lange weg sein kann. Also selbst wenn ich jetzt in Urlaub wäre oder irgendwie, dann ist so nach 3 Wochen, habe ich das Gefühl, ey, es wird Zeit. Und insofern ist mir, das ist schon Heimat im wahrsten Sinne des Wortes und extrem viel Verbundenheit zu Westhofen. Und ja, ich meine, ich habe am Ende brutales Glück, dass es ein Hotspot für guten Wein ist. Ja. Wir haben richtig tolle Weinbergslagen. Insofern ist es jobmäßig natürlich auch mega, dort zu arbeiten. Und ich bin aber tatsächlich einfach so ein Bub vom Land, der da auch glücklich ist.
Bub vom Land, geil. Ist für mich halt total super, weil ich kann halt da mal Fragen stellen. Ich glaube, ich war schon 10-mal bei dir am Betrieb und wir haben uns schon, ich weiß nicht, wie oft gesehen. Aber heute kann ich mal Fragen stellen, die habe ich noch nie gestellt. Das ist super.
Ja, Frechheit.
Ja, wirklich. Ah, ihr seid so also richtig homies schon.
Ja, wir kennen uns schon lange.
Wie lange kennt ihr uns denn schon?
15 Jahre, würde ich sagen.
So was. Ja, ich denke auch.
Sieht man gar nicht bei den jungen Gesichtern.
Nee. Und wo habt ihr euch kennengelernt? Ich frage euch jetzt mal ein bisschen aus.
Ja, ich denke, das war tendenziell schon einfach Berlin, oder?
Wahrscheinlich, ne? Also, Berlin, ja, ich glaube, ja.
In also, der Cordoba.
Cordoba, die Anfangszeiten, ne? Wahrscheinlich, ja.
Ja. Ja. Wahrscheinlich früher schon gesehen, aber nicht richtig. Nicht lang weg, hast du irgendwo, ich mein, man hat ja immer noch so ein bisschen als Jungwinter im Arm Schirm.
Ich finde es irgendwie kacke, dass das jetzt vorbei sein soll. Also ich habe das tatsächlich die letzten 2-3 Jahre dann doch realisiert, dass irgendwie eine andere Generation am Start ist und es tut mir noch ein bisschen weh. Also
der Welpenschutz ist vorbei.
Ja, es ist halt, weißt du, seitdem die Haare daneben so grau sind, ist es halt auch relativ ersichtlich. Insofern, ja, mein Gott, was willst du machen?
Aber warst du mal irgendwo weg, so in deiner Zeit, als du begonnen hast oder bevor du daheim?
Also ich habe natürlich eine klassische Winzerausbildung gemacht, also ich habe Weinbaulehre gemacht, ich habe 2 Lehrer in der Pfalz gemacht, eins in der Südpfalz, eins an der Mittelhardt bei Bassermann Jordan. Insofern in diesem klassischen Sinne ja. Ich habe fast alle Weinbau, nicht fast alle, das klingt zu viel, aber ich habe sehr viele Weinbaugebiete der Welt gesehen. Und habe aber nie wirklich mal so über mehrere Monate so einen Break gehabt, dass ich weg war. Das wäre eigentlich aus heutiger Sicht schon irgendwie geil gewesen, aber ich hatte damals den Drang, Wein zu machen, und zwar zu Hause. Und ich habe dann Studium relativ schnell durchgezogen, bin dann auch schon im 5. Semester wieder ausgezogen in Geisheim, bin nach Haus, weil ich irgendwie gesagt habe, ich will irgendwie da näher dran sein und war einfach heiß drauf, Wein zu machen, und durfte Gott sei Dank auch. Ich hatte einen Vater, der mich da sehr früh einfach auch in die Verantwortung gebracht hat. Und so hat sich es dann tatsächlich nicht ergeben, dass ich jetzt irgendwo eine längere Zeit mal woanders war. Am Ende rückblickend, klar, es wäre nice gewesen, irgendwie sowas gemacht zu haben. Aber ja.
Ja, weil man muss ja auch, also es ist ja so, Deutschland als Rieslingland, ich glaube, großteils wie viel Prozent Riesling? 90, über 90?
Ach, so viel ist es, glaube ich, nicht. Eher so irgendwas um die 75 oder so. Oder
70. Also aber
in Deutschland?
Also nein, bei ihm im Betrieb, meine ich.
75.
Weil da muss man ja dann auch nicht unbedingt jetzt nach Australien gehen, dass der Australier sagt, wie,
ja,
gut, dass
das man Riesling machen kann. Ja, da widerspreche ich, weil auch in Australien habe ich mit am meisten gelernt, was das Thema Riesling betrifft auch. Also ich habe, Australien ist mega. Also das ist tatsächlich eins der Weinländer, was ich super gern bereise. Ja. Und da habe ich auch wirklich so, also wenn du siehst, wie im Clare Valley, unter extremen Bedingungen, die Sonne knallt darunter, es ist trocken, großartiger Riesling gemacht wird. Und dann fragst du dich, wie machen die das und wie funktioniert das? Und wir haben tatsächlich in den letzten Jahren einiges von dem, was ich aus Australien kenne, auch versucht umzusetzen in puncto Beschattung der Trauben zum Beispiel in so einem warmen Sommer und irgendwie auch so die Wachstumsbalance. Das sind Dinge, die einfach dort praktiziert werden, schon aus Erfahrung, aus langer Zeit raus. Und durch den Klimawandel sind wir leider Gottes gezwungen, uns halt auch über solche Sachen Gedanken zu machen. Insofern, Australien ist für uns als Riesling-Winzer durchaus spannend und lehrreich gewesen.
Curly, Wein, das Wörterbuch. Clare Valley. Die Clare Valley Weinregion in Australien liegt ca. 130 Kilometer nördlich von Adelaide. Das Clare Valley ist vor allem für seinen qualitativ hochwertigen Riesling bekannt. Nice. Die Weinbautradition in diesem Gebiet gehört zu den ältesten Weinregionen Australiens. Bereits im Jahr 1851 wurde das erste Weingut von Jesuiten gegründet. Das Clare Valley ist eines der bedeutendsten Cold Climates Australiens. Dort gibt es auch frische, relativ schlanke Weine. Eine Seltenheit in dem Kontinent, der hauptsächlich für fette Fruchtbomben steht. Oha! Ich
war das erste Mal 2004 da, mit dem Stuart Pickett damals, das war geil, in Westaustralien. Also das war wirklich eine krasse Nummer. Und Löwenstein, also Reinhard Löwenstein, zusammen mit Hans-Jörg Rebholz und zusammen mit Clemens Busch. Also wirklich irgendwie wilde Kombo. Also ich war damals mit Abstand des Küken gewesen. Das waren alles erfahrene Winzer und Eva und ich im Prinzip eigentlich frisch im Business und hatten das Glück, dass der Stuart uns mitgenommen hat. Und insofern haben wir viel erlebt. War cool. Okay. Dann waren wir mehrmals da. Und heute habe ich einen ziemlich guten Importeur in Australien. Und da gibt's auch eigentlich so die Klassikerreisen, wenn der irgendwie ein Event macht, dann kommen wir alle gerne, dann ist die Theresa Breuer dabei, der Cornelius Dennhoff, der Johannes Hasselbach, der war teilweise auch schon hier gewesen. Also, das ist eine super nette Truppe und wir müssen da zwar immer hart arbeiten, weil da wird wirklich Business gemacht, dauernd ausschenken, da denkst du, abends um 6 Uhr, okay, jetzt hast du einen ganzen Tag irgendwelchen Sommeliers Weine gezeigt, jetzt ist doch bestimmt Feierabend. Ja, nee, dann kommt die Infobauer-Präsentation, dann wirst du nochmal 2-3 Stunden durchgeschleift. Also insofern, viel Zeit ist dann zwischendrin oft nicht dort, aber es ist richtig schön da und uns geht es jetzt allen so nach dieser ganzen Lockdown-Phase, also das nächste Australien-Event kommt hoffentlich, also irgendwann, ich weiß nicht, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, mal gucken.
Und was ist denn so mit, wo du da zum ersten Mal hingekommen bist, gab es da irgendwelche grundlegenden Unterschiede, wie die Wein machen oder irgendwelche Details, wo du so dachtest, oha, was ist denn hier los?
Ja, also natürlich total, weil zum einen ist Riesling als Rebsorte trotzdem auch ein bisschen ein Exot in Australien und dann haben die halt einfach aufgrund dieser extremen Bedingungen gelernt, damit ganz anders umzugehen. Und natürlich ist der europäische Style so ein bisschen Vorbild für die. Und viel weniger Stöcke pro Fläche, einfach damit das wenige Wasser im Boden für die paar Reben reicht. Viel mehr Schatten auf die Trauben, also viel dichtere Laubwände. Das ist so im Weinberg ein Punkt und im Keller auch ganz anders. Also bei uns ist es so, dass das Traubenpressen zwar eine brutal wichtige Geschichte ist, um Eleganz und Finesse zu bewahren, aber auch Inhaltsstoffe zu bekommen. Und in Australien ist zum Beispiel so, die trauen sich gar nicht richtig auszupressen, weil da kommen so viele Bitterstoffe irgendwann, weil in den Bärenhäuten, die sind durch die Sonne, sind da so viel, ist so eine dicke Bärenhaut, dass wenn die das zu hart pressen, dann wird es halt saubitter. Insofern hören die relativ früh auf, also zu einem Zeitpunkt, wo wir es uns gar nicht vorstellen können. Also insofern ganz anders, aber spannend zu sehen.
Irgendwelche Beispiele, die da sehr gut sind? Crosshead oder so? Oder?
Ja, Crosshead ist natürlich Klassiker. Ja. Aber da gibt es auch viele kleine Betriebe, die irgendwie cool sind. Auch ein anderer Klassiker ist Mitchell, das ist auch richtig gut. Und ja, also ich sag mal so, ich muss gestehen, dass ich jetzt nicht aus der Kanone rausschießen kann mit Namen, aber ja. Ich habe da einiges Spannendes probiert.
Cool. Du, wenn wir jetzt so da sitzen und ein Kabinett da probieren, ich meine, du hast jetzt kein Kabinett aus Westhofen dabei, aber ist man da immer hin und her gerissen zwischen Schiefer und Kalk? Oder?
Also ich selbst bin brutal der Kalktyp, weil ich halt einfach, ist wahrscheinlich, weil ich es gewohnt bin von zu Hause, weil bei uns der Kalkstein unheimlich wichtig ist für die Weine. Und insofern habe ich da eine persönliche Vorliebe. Aber es ist natürlich so, gerade in diesem Style, was jetzt so Kappi und so betrifft, da ist Schiefer irgendwie nochmal ein spannenderes Element, weil ich finde, es ist ein bisschen feiner. Und das macht es dann für diese filigranen Weine auch ein Stück weit aus. Und am Ende, ich meine, das Schönste, was es als Kabinett gibt, ist dann doch ein Mosel- oder Saarkabinett, wo es dann halt in seiner Perfektion kühl reift und dann eben halt auch das mineralische Element der Schieferboden ist. Also so würde ich das schon sehen.
Würdest du das auch so sehen, dass Mosel Aristus eigentlich immer geiler ist als trocken, oder würdest du das jetzt nicht unterschreiben?
Nein, ich muss auf diesen blöden Klimawandel zurückkommen. Es ist tatsächlich so, dass da heute großartige trockene Weine entstehen. Mein Herz schlägt aber für die traditionellen Moselrieslinge, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich bin auch immer der Meinung. Also ich weiß nicht, die trockenen, kann schon immer super gut sein, aber ich muss sagen, Restsüß ist dann so viel besser, wenn es gut ist, dass ich dann oft nicht so verstehe. Bist du einer, der sagt, du kannst das immer auseinanderhalten?
Schiefer? Ach, da wäre ich ein Angeber. Also ich meine, natürlich würde ich mir viel zutrauen, aber ich habe auch schon immer wieder mal einen auf den Deckel gekriegt, wenn ich blind probiert habe. Insofern, da ist, glaube ich, keiner perfekt und ein bisschen tagesformabhängig und auch welche Challenge du da geboten kriegst. Oder so.
Weißt du noch das letzte Mal, oder? Als ich dann Frauenberg hingestellt habe.
Vom ja, Jürgen. Ich erinnere mich, aber da hatte ich auch schon einen im Tee.
Aber es ist nicht leicht so. Also wenn wir immer von Lagen und so weiter sprechen und von Terroir, ich glaube, gerade die Gärung und der Keller, wie du vorher auch gesagt hast, dass nur ein echter Moselwein ist, wenn er auch dort vergärt, das spielt schon extrem, finde ich, in den Geschmack rein. Nicht?
Ja, ist so. Ich weiß nicht, ob er das besprochen hat, als Johannes Hasselbach hier war. Der hat ja so ein Projekt mal gemacht mit
genau, ja. Und, ja, da war die Folge und, eigentlich ja, auf das auch aufgebaut.
Ja, ja. Und das ist schon, also ich habe die Dinge auch probiert und das ist schon krass. Also Keller macht schon auch viel aus, ganz klar.
Richtig witzig. Du bist dann sehr jung im Betrieb und war dann eigentlich noch was umzustellen oder waren für dich alle Weichen dann schon so gestellt, wie es heute ist?
Ich hatte tatsächlich das Glück, dass meine Eltern eigentlich genau die Vorarbeit geleistet haben, die mir geholfen hat, dann einfach durchzustarten. Insofern waren die Anfangsjahre relativ einfach, weil man nur noch ein bisschen konsequenter sein musste, um dann noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das war halt super und deshalb waren die ersten Jahre auch sehr schnell sehr erfolgreich. Und,
wann waren die, wenn ich fragen darf, die ersten Jahre?
Ja, 2-1, 2-2. So, das waren die
war jetzt nicht die schlechtesten Jahrgänge.
Also ich habe den 2000er unterschlagen, sondern erster, aber das war ein Grund.
Der Millennium-Wein.
Das war wirklich, also das war zum Verzweifeln. Also ich bin 2000 im Studium fertig gewesen, dann also eigentlich ein warmes Jahr und dann passiert genau das, was nicht passieren soll. Warm und nass und die Trauben sind reif. Und dann ist das dir wirklich unterm Hintern weggefault und du musstest sortieren wie ein Weltmeister und es ist nichts übrig geblieben und es war schrecklich. Also 2000er wirklich, und das war so, als Startjahrgang war das hart, muss ich sagen. Dann wurde man aber versöhnt mit 2-1, 2-2, die großartig waren, die heute noch irgendwie einen Klang in der Weinwelt haben als tolle Jahrgänge. Jo, und dann ging das Spiel so weiter. Ich meine, am Ende ist es so, die Jahrgänge jedes Jahr neu sind die große Herausforderung, die bleibt. Ja. Jedes Jahr ist anders und deshalb kannst du auch nicht irgendwie nach einem Schema irgendwas machen. Du musst dich neu adaptieren jedes Jahr. Und das ist auch das, was mich, glaube ich, in dem Job frisch hält, dass du einfach ja, immer wieder neue Herausforderungen hast und du kannst nicht einfach irgendwie aus der Schublade dein Know-how ziehen und jetzt, dann machen wir es jetzt so und dann machen wir es jetzt so, sondern du musst immer auch so ein bisschen wieder neu justieren, neu basteln und da ist Bauchgefühl halt nach wie vor beim Weinmachen so wichtig. Und das ist das, was ich liebe an dem Job. Deshalb ist für mich auch Herbst die allergeilste Zeit, weil das unheimlich kreativ auch ist. Du gestaltest in der Zeit halt brutal. Ja? Also das ist letztendlich so, dass du in der Ernte einfach so viele Entscheidungen triffst, die letztendlich am Ende ausmachen, in welche Richtung dein Wein stilistisch auch sein wird. Und manches machst du bewusst, manches machst du unbewusst und manchmal machst du wahrscheinlich auch einen Fehler. Und man revidiert auch Meinungen, geht zwei Schritte vor, einen zurück und mal umgekehrt. Ich habe mittlerweile, mittlerweile seit Jahren, einen super Kellermeister, den Georg Rieser, der mit mir gemeinsam im Keller arbeitet. Und wir haben uns natürlich brutal aneinander adaptiert. Insofern haben wir schon sehr viele gleiche Ideen. Aber das ist schon ganz gut, wenn du zu zweit bist, weil du dir immer wieder Bälle auch zuspielen kannst und hinterfragen kannst, ist das jetzt richtig oder was denkt der andere? Und manchmal ist es so, dass ich den Georg einfach laufen lasse, okay, wenn er meint, dann machen wir es so. umgekehrt ist es so, dass er dann auch die Situation hat, wo ich genau weiß, eigentlich würde er es jetzt nicht so machen, aber ich bestehe trotzdem drauf, dass wir jetzt den Weg gehen. Und so tun wir uns gegenseitig immer halt auch ein bisschen fuchten, sage ich mal. Das ist eigentlich ganz cool.
Ja, kenne ich
auch. Voll, ich kann das aber auch aus dem Studio. Zu zweit ist immer besser. Ping-Pong spielen hilft einem manchmal weiter. Ja.
Und bringt einen manchmal aber auch zu Beginn zu verzweifeln, so auf,
ja. Ne?
Weil du denkst, Alter, schon wieder diskutieren und schon wieder warten.
Ja, du brauchst ja den richtigen Gegenspieler.
Ja, schon, aber ja.
Ja, ich habe, was bei uns ganz lustig ist, wir haben jetzt ja von Eva einen Wein auf dem Tisch. Eva hat ja entsprechend logischerweise als Winzerin auch ihr Know-how. Und wenn wir dann so Jungweinproben haben und dann Entscheidungen zu treffen sind, füllen wir jetzt die Cuvée A, B oder C, dann probieren wir natürlich schon gemeinsam. Gern hole ich meine Eltern auch nochmal dazu. Und wenn dann Georg und Eva einer Meinung sind und mich quasi überstimmen, das ist dann so ein bisschen Spezialsituation.
Schwierig, ja.
Ich habe mich dann manchmal trotzdem durchgesetzt.
Ja, ja, voll.
Nein, aber natürlich hört man manchmal auch. Also es ist zu dritt ist natürlich so, dass man halt auch mal schnell überstimmt wird. Zu zweit ist es aber einfach, da kann man ein bisschen gegenargumentieren.
Ja, das stimmt. Aber manchmal, wenn man überstimmt wird, merkt man auch, dass man es richtig will.
Ja, halt ja, entweder will man was unbedingt.
Ja, genau.
Oder aber man versteht auch, okay, vielleicht ist das der richtige Weg. Ja? Ist so, ja.
So, der Dialog ist dann manchmal schon ganz gut. Man darf es nur nicht überstrapazieren.
Ja, sehe ich auch so.
Das Schwierige ist dann irgendwann zu sagen, okay, jetzt ist gut, wir machen es so oder so. Mhm.
Weil du vorher gesagt hast, man musste nur ein bisschen konsequenter werden. Wie hat sich das herauskristallisiert oder was war dann die Konsequenz? Einfach weniger, also viel Wein? Oder?
Mein Vater hat das Weingut schon umgestellt auf Bioanbau Ende der 80er Jahre, also brutal früh. Hatte sich sehr früh auch auseinandergesetzt mit dem Thema biodynamischer Anbau, hohe Qualitätsanstrengungen gehabt, wollte wirklich einfach einer der besten Winzer sein. Wir haben einen tollen alten Fasskeller mit ganz vielen alten Holzfässern, die ein wahnsinniges Fundament sind, einen sehr guten Keller, in dem die Weine gut gehen. Wir haben tolle Weinbergslagen. Insofern, das war einfach ein Playing Ground, aus dem du eigentlich nichts Schlechtes machen kannst. Mhm. Und meine Eltern haben schon guten Wein gemacht.
Gehen trotzdem immer, aber.
Und dann waren es so kleine Stellschrauben. Damals tatsächlich die Erträge zu reduzieren. Man kam aus den 80er, 90er Jahren schon noch so ein bisschen in Rheinhessen eben auch mit etwas höheren Erntemengen pro Hektar. Und dann war es halt schon so, dass ich gesagt habe, okay, wir machen eine Grünlese, wir schneiden Trauben raus, wir brauchen weniger Ertrag pro Stock, damit das Ganze noch herkunftsgeprägter wird. Und das war, glaube ich, damals ein wichtiges Tool. Dann haben wir viel in den Weinbergen eben halt auch gearbeitet, viel da umgestellt, einfach dieses Management im Weinberg, also noch handwerklicher, weniger maschinelle Arbeit und ein Stück weit Detailverliebtheit halt auch. Ja. Und das ist ein anderes, ganz wichtiges Tool, das Kennenlernen der eigenen Weinberger als Persönlichkeiten, um zu wissen, was für ein Wein daraus entsteht. Ich habe jedes Jahr einen riesen Puzzle im Keller liegen. Ich habe immer über 100 verschiedene Fässer, weil ich jede Parzelle extra ausbaue. Später wird die natürlich zum Teil wieder zusammengeführt. Beim Gutsriesling sind es viele Partien, bei so einem Moorschein GG sind es nur ein paar Fässer. Aber erstmal alles trennen und dann kann ich beim Probieren später im Keller, kann ich irgendwie auch Rückschlüsse wieder auf den Weinberg ziehen. Und das ist tatsächlich, da würde ich sagen, das ist heute eigentlich mein größter Erfahrungsschatz nach 20 Jahren, dass ich einfach wirklich meine Weinberge brutal gut kenne und dadurch halt auch eine sehr klare Einschätzung habe von dem, was möglich ist.
Du hast gerade gemeint, die Fässer und der Keller bilden so ein wichtiges Fundament. Was macht denn so einen guten Keller aus?
Ja, es ist also tatsächlich die klimatische Situation ist wichtig. Also was hast du für eine Temperatur? Wie konstant ist die Temperatur? Wie hoch ist die Luftfeuchte? Und dann ist es natürlich so, so ein Weinkeller ist auch ein Stück weit ein lebender Organismus, weil der ist ja nicht, das ist ja keine klinisch reine Umgebung, ja. Gott sei Dank. Du hast bei den Holzfässern natürlich auch so ein bisschen die Situation, da verbleiben auch Hefen, Mikroorganismen aus der letzten Gärung irgendwo noch zurück, die natürlich auch wieder aktiv werden können. Es gibt eine ellenlange Diskussion darüber, ob jetzt am Ende, wenn man mit eigenen Hefen vergärt, ob das eine Kultur ist, die aus dem Keller kommt oder ob wirklich der Weinberg, ob die Hefen vom Weinberg, von den Trauben mit in den Keller kommen. Da wird lang diskutiert drüber, da wurde schon viel wissenschaftlich gearbeitet dran. Wir für uns haben die Erfahrung gemacht, mein Kellermeister hat damals seine Diplomarbeit über das Thema geschrieben. Wir haben allein aus seiner Diplomarbeit über 16 verschiedene Hefestämme isoliert. Das heißt also, es ist nicht so, dass da eine Kellerkultur vorherrscht, sondern es ist ein sehr diverses Konstrukt. Und da kommt viel auch aus dem Weinberg. Und dennoch spielt das eine große Rolle, in welcher Umgebung letztendlich die Weine dann sich entwickeln. Und also es ist einfach so ein alter Weinkeller ist was anderes wie eine klimatisierte neue Halle. Ja. Das ist nicht, dass man da nicht auch guten Wein machen kann. Also das ist nur, es ist eine Frage der Individualität.
Ja.
Also,
verschiedene Welten einfach.
Ja.
Aber trotzdem spielt sich ja eigentlich die Musik, wenn man so schön sagt, in Österreich im Weingarten ab. Ne?
Grundsätzlich in Österreich ab, ne?
ihr sagt ja Weinberge dazu. Richtig, ich war ein paar Mal dort, habe ich nicht verstanden, warum man dort Weinberg sagt. Sind ja eher so Hügel.
Ja, klar.
Wenn überhaupt.
Ja, Rheinhessen ist ja das Land der 1000 Hügel. Ne?
Ja, genau.
Also es ist tatsächlich so, klar, also wir sagen Wingert im Übrigen, wir sagen nicht Weinberg. Also,
genau.
Der Wein wird im Wingert gemacht, das ist ja klar, das sagt der ja auch jeder, also das hat ja auch wahrscheinlich in dem Podcast schon fast jeder gesagt, der irgendwie selbst Wein macht. Das ist natürlich das Fundament, überhaupt keine Frage.
Und ist bei dir immer, waren die Lagen immer schon da? Also deine?
Ja, interessanterweise ist es tatsächlich so, das meiste ist tatsächlich schon lange im Familienbesitz. Wir haben aber schon einiges auch in den letzten 15 Jahren hinzukaufen können, teilweise auch getauscht, weil wir eben bewusst noch an so ein paar andere Flächen ran wollten, wo der Boden besonders ist, wo sehr viel Kalkstein, wo felsiger Untergrund ist. Oder oben, weiter oben im Berg, weil es da kühler ist. Also wir sind ja im Rheintal und die wärmsten Lagen haben so ein 120 Höhenmeter und die kühlsten Lagen, das geht bis auf 280 Höhenmeter. Und das sind fast 10 Tage Vegetationsunterschied zwischen diesen Flächen. Und gerade im Hinblick Klimaerwärmung und Co. ist es halt einfach so, dass die Flächen weiter oben im Berg einfach auch interessant wurden. Ja, das ist also gerade in so warmen Jahren unheimlich wichtig, dass du da so ein bisschen Balance bekommst. Gleichzeitig muss ich gestehen, in so einem Jahr wie 2021, wo alles so ist wie früher, ist es eine Challenge, oben im Berg dann die Trauben reif zu kriegen.
Also das ist so viel früher.
Ja, ist so.
Ja. Aber wie kann ich mir das vorstellen, wenn ihr was tauscht? Tauscht man das dann so für 5 Jahre oder für immer?
Also,
oder?
Also wenn ich was tausche, würde ich es für immer tauschen wollen, ja. Also wirklich dann auch den Grundbesitz tauschen. Und da gibt es halt verschiedene Modelle. Und es gibt ja auch sehr unterschiedlich strukturierte Winzerbetriebe. Das heißt also, die Betriebe, die letztendlich eher größeres Volumen machen wollen und effizient arbeiten wollen, haben vielleicht gar nicht so ein Interesse an einem steileren Weinberg, der kompliziert zu bewirtschaften ist und wie auch immer. Umgekehrt geht es mir so, mich jucken meistens die Flächen, die irgendwie ein bisschen quer und komisch sind, weil sie was Besonderes haben. Und dann sagst du vielleicht, okay, du machst es auch vielleicht in einem gewissen Verhältnis, dass du gibst ein bisschen mehr Fläche ab, um diese besondere Fläche zu bekommen. Und so in der Art haben wir uns da mit einigen Kollegen committed gehabt. Und das ist aber irgendwie auch vorbei, weil mittlerweile ist es so, dass die Westhofener Lagen schon so ein bisschen zu einem Hotspot geworden sind. Es sind unheimlich viele Kollegen auch aus den Nachbardörfern mittlerweile hier in Westhofen. Und die Bodenpreise sind ziemlich hochgegangen. Und man bekommt kaum mit, dass überhaupt irgendwo noch eine Fläche frei
ist. Wann hat denn das angefangen, dass das so ein bisschen hipper geworden ist alles?
Ist die letzten 10 Jahre ist das
10 Jahre.
Immer mehr geworden und tatsächlich im Moment so, dass ja eigentlich kaum noch was passiert. Die Flächen sind irgendwie verteilt, mehr oder minder. Ich finde es grundsätzlich auch gut, dass andere Kollegen, die guten Wein machen, auch in den Flächen sind, weil am Ende ist es, die Weinberge sind es einfach wert, dass was Gescheites draus gemacht wird. Und insofern ist mir es lieber, wenn jetzt ein Kollege aus dem Nachbardorf einen hochwertigen Weinberg im Moorstein zum Beispiel bewirtschaftet und was Gescheites draus macht, als dass das ein Wein ist, der hinterher irgendwo im Fass verkauft wird und im großen Blend verschwindet. Also insofern ist es eigentlich ist es okay. Natürlich geht es dann manchmal so, dass eine Parzelle dann weggeht, die man gerne vielleicht selbst gehabt hätte, das ist ja klar.
Ja, ja, klar.
Ja. Die Lagen bei dir waren jetzt Aulerde, Kirchspiel, Brunnenhäuschen und Moorstein, oder?
Sehr gut, auswendig gelernt,
richtig. Ah, ja.
Ja, ich will, du kennst
ein paar Mal
dich, ich weiß.
Aus dem FF.
Ja, genau. Da
denke ich dich nachts um 2.
Und dann gibt es noch den Versteigerungswein Laborn.
Genau, den. Ja, das ist so ein... Ja, ich wollte nie so einen Zusatzwein machen, vor allem auch nicht einer, der hinterher dann so als der Superwein über dem Sortiment gesehen wird, so sehe ich es auch gar nicht. Das ist letztendlich so entstanden, es war eine Parzelle, die wir tatsächlich dann auch irgendwann so Mitte der 2000er dazu bekommen haben. Und ich habe einfach festgestellt, das schmeckt anders als mein klassischer Moorstein. Andere Art von Mineralik, einen anderen Griff im Wein. Und da hatte ich irgendwie das Bedürfnis, dass ich das ganz separat abfüllen möchte, weil ich irgendwie gesagt habe, das ist eigentlich passt es zu dem anderen nicht und irgendwie ist es auch geil. So, und dann war halt zeitgleich diese Debatte gewesen, Versteigerung. Bei der Versteigerung ist es halt eben so, dass die Regeln relativ klar sind. Du kannst nicht einfach hingehen und versteigerst ein paar Flaschen von einem Wein, der sonst auch normal im Verkauf ist, sondern wenn, dann muss alles, was da versteigert wird, dieser Wein muss komplett zu diesem Preis hinher auch im Markt bleiben. Und in der Versteigerung gehen die Preise halt automatisch hoch, wie das bei so Dingen ist. Klar. Und wenn du dann jetzt einen Wein, von dem du viele tausend Flaschen hast, in die Versteigerung bringst, hast du dann das Problem, dass du dann die Marktpreissituation völlig verdreht hast. Also geht man da mit einer kleineren Menge rein. Und so bin ich damals eben mit meinem Labor in die Versteigerung und dadurch ist natürlich dann so ein bisschen ein Hype entstanden. Und ja, ich meine, es ist schon, ich finde es beeindruckend, was der Wein heute für Ergebnisse erzielt auf der Versteigerung. Manchmal bin ich auch ein bisschen erschrocken drüber, weil es irgendwie schon noch krass ist. Und es ist halt nur eine kleine Parzelle, insofern ist der Wein dann auch relativ schnell, sage ich mal, verteilt. Und für mich ist es aber nicht so, auch wenn der jetzt am Ende einen höheren Marktwert hat wie der Moorstein, für mich ist es deshalb nicht der bessere Wein, sondern ich sage, es ist letztendlich einfach nur ein anderer Wein. Und das ist wie ein Bruder oder eine Schwester nebendran. Und was dann am Ende da passiert mit Versteigerungsgedöns und Pricing, ist ein anderes Thema.
Ja. Aber merkt man das, dass die Versteigerung, jetzt ein bisschen kurz abzuschweifen, wieder ein bisschen mehr Hype in letzter Zeit? Oder ist das wieder?
Ja, ich glaube, dass tatsächlich halt viele solche interessante Beispiele mittlerweile ausschließlich nur über die Versteigerung erhältlich sind. Dadurch ist ein bisschen Aufregung entstanden. Also es gibt gerade jetzt in der Nahversteigerung, wo auch wir Rheinhessen und die Pfälzer mit dabei sind, gibt es eine ganze Reihe an hochwertigen trockenen Weinen. Früher waren es ja fast nur Fruchtsüßeweine, die versteigert wurden, die halt schon eine gewisse Aufregung im Markt haben und dadurch ist da Action. Und du warst ja live dabei bei der Versteigerung, wurde ja in die Freundschaft geschaltet, fand ich sehr
richtig,
cool.
War richtig
fand
cool, sehr ja. cool. Gerne wieder.
Und da merkt man schon, da ist schon, mach erst einen Shutter. Da merkt man schon, da ist Treif drin. Und an der Mosel ja sowieso. Also ich meine, an der Mosel ist ja klar, also die großen Weine, vor allem die großen Fruchtsüßenweine, die haben ja nie nachgelassen in dem Thema. Und ja, insofern ist ein spannendes Ding. Gleichzeitig ist es für mich so, ich würde never ever uns über Versteigerungen und so definieren, sondern irgendwie ist das ist so ein Tool, das macht man und das ist auch irgendwie, das ist auch schön, das macht auch Spaß und es ist auch irgendwie ein Stück weit Weinkultur und Historie. Auf der anderen Seite ist aber so, wir leben in einer Welt, in der man sich nicht über solche Dinge definieren sollte.
Voll. Ja. Trotzdem ist irgendwie eine gute Veranstaltung.
Muss ich ja, sagen. Auf jeden Fall. Ich mag das auch sehr.
So, wir sind durstig und haben den nächsten Wein im Glas.
Das ist jetzt ein harter Break.
Harter Break. Aber
also ich hab überlegt, wie mache ich das jetzt, weil ich wollte gerne von der Eva ein Kabinett trinken. Also okay, wenn du jetzt den Kabinett, wenn wir den trinken am Anfang und dann komme ich mit meinem Moorstein Riesling, was so mein absolutes Lieblingsbaby ist, dann wird dieser Moorstein einfach verdammt schwer haben, wegen dieser frische Saftigkeit, ja. Zarte Restsüße und Jugendlichkeit vom Kabinett. Also muss der Chardonnay geopfert werden zwischen Reihen, ein kleiner Klopper zwischen Reihen mit ein bisschen mehr Kraft, ein bisschen mehr Schmelz und auch einer sehr coolen, salzigen Textur am Gaumen. Also ich bin ein großer Chardonnay-Liebhaber. Ich liebe auch die burgundischen Chardonnays sehr. Das ist natürlich ein Elend, dass die so teuer sind. Deshalb versuche ich jedes Jahr ein bisschen besser zu werden mit meinem eigenen.
Kannst du mehr tauschen, oder?
dass ich vielleicht auch mal meinen eigenen trinken kann.
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Chardonnay. Chardonnay ist die führende Weißweinrebe der Welt. Das liegt unter anderem daran, dass sie sich sehr gut an verschiedene Standorte anpassen kann. Chardonnay kommt ursprünglich aus dem französischen Burgund, hat aber seit den 90er Jahren einen Siegeszug rund um die Welt angetreten. Inzwischen gibt es Chardonnay fast überall. Dabei ist nicht nur die Rebsorte inzwischen ein Weltbürger, sondern auch die burgundische Methode des Ausbaus im Holzfass, die einfach perfekt zur relativ neutralen Rebsorte passt. Wie bei jeder Mode gab es auch eine starke Gegenbewegung, zusammengefasst unter dem schönen Stichwort ABC Anything but Chardonnay. Und jetzt gerade läuft die Gegenbewegung zur Gegenbewegung. Chardonnays aus Burgund sind gefragt und teuer, wie nie zuvor. Oha!
Ja, wie ist das eigentlich? Also alle, die ich kenne, die in Deutschland Riesling machen, lieben Chardonnays aus der Burgund. Generell liebt, glaube ich, die ganze Welt gerade Chardonnays aus der Burgund. Es ist halt ein Wahnsinn. Also auch, was wir gerade verkaufen und die Nachfrage. Es wird immer weniger von der Menge.
Und es wird immer teurer. Und es ist
dann, und es wird teurer, aber die Nachfrage wird auch nicht kleiner. Das ist das, was ich ein bisschen verrückt finde. Ja. Nicht?
Also, wobei man vielleicht auch da sagen muss, ähnlich wie im deutschen Riesling ist es so, dass da qualitativ auch nochmal viel passiert ist. Ja? Also da ist es, wenn du jetzt mal in die 90er Jahre zurückspringst, da war auch qualitativ die Aufregung im Burgund nicht so hoch. Natürlich gab es ein paar Klassiker, die toll waren. Dann war natürlich diese ganze Phase noch mit diesen Preox-Situationen, wo also Weine völlig oxidiert waren, obwohl sie noch jung waren. Und das hat dazu geführt,
ist ja heute auch noch passiert, leider, bei dem einen oder anderen Produzenten. Ja, aber
es ist schon deutlich besser geworden, finde ich. Es ist so, dass die Qualität, die heute aus Burgund kommt, schon halt in der Breite noch spannender geworden ist. Und am Ende, wenn du mich als Winzer fragst, wenn du die Côte d'Or anguckst, das sind einfach 25 Kilometer am Stück, ein geiler Abbruchkante von Kalkfelsen, die in perfektem Klima sind, und es ist ein Megaboden. Es ist einfach sensationelles Terroir. Ja,
für dich als Kalkfetischist ist es natürlich spektakulär.
Wahnsinn.
Aber auf der anderen Seite, also weil du jetzt sagst Qualitätssprung, ist dir das nicht auch, also ich bin im Moment ein bisschen mit großen Fragezeichen in den Augen, weil ich finde, es schmeckt alles uniform. Oder es wird immer uniformer. Und ich finde, diese Reduktion ist die Riesling-Botrytis der 2000er.
Und die Reduktion, wird ja auch ganz gerne im Riesling mittlerweile gespielt. Da wird so ein bisschen der Kosch-Style in den Riesling gepumpt.
Natürlich,
das, das nehme ich nicht ernst. Also ich meine, das ganze Thema, das ist Winemaking, ja? das ist Mode. Und trotzdem kann es lecker sein.
Ja, sicher.
Aber mir geht's brutal auf die Knotze, wenn diese Aromatik, die den Wein definiert, ich akzeptiere das. Das kann gern da sein, wenn ich was anderes im Wein erlebe. Ich bin brutal auf Herkunftsorientierung aus. Und ich interessiere mich total dafür, wo kommt das her, warum schmeckt das so? Und das ist eigentlich das, was ich in den Weinen suche. Uniformität, auch in der Bourgogne, keine Frage, volles Rohr da, aber im deutschen Wein genauso. Und das sind halt diese Moden und alle hecheln gewissen Themen hinterher. Aber es gibt ja noch immer die anderen, die es anders machen. Und insofern, das gehört dazu. Und überall da, wo solche Trends existieren, ist die Ursache auch ein Stück weit, dass viel, viel Erfolg irgendwo da ist. Also es ist ja was kopiert wird ein Stück weit, ne? Und wenn du jetzt wenn du Coche du Rue nimmst, probieren, wenn du die neuen Jahrgänge probierst, das ist ja eigentlich auch schon wieder anders. Ja? Also das heißt irgendwie.
Bestimmt, ja, Coche schon, ja.
Ja, weil die wahrscheinlich selbst keinen Bock drauf haben,
dass alle den nachreifen. Aber viele andere stehen jetzt also, genau da. Und bei dem war es auch nie so extrem, fand ich. Das war halt immer sexy mitgespielt.
Abgesehen davon ist das letztendlich diese Reduktion, diese zarte Feuersteinnoten im Wein, die entstehen in der Gärung und können Zufall sein. Oder aber du tust sie bewusst reinbauen, indem du den Most schwefelst. Und wenn du das einfach laufen lässt, wenn du dann laissez-faire hast und die Natur willst so, dass der Jahrgang eben so ein bisschen diese Feuersteinnoten kriegt, dann finde ich das mega. Wenn ich es aber in den Wein reinbaue, weil ich schon in die Mostwanne 80 Milligramm Schwefel reinhaue, damit hinterher ein schön stinkiger Duft im Wein ist, das finde ich sau doof. Also das ist einfach... macht mich nicht an.
Ja, mich auch nicht. Und ich finde es auch echt oft übertrieben. Natürlich, wir waren vor 5 Jahren circa wahrscheinlich, oder ist schon länger her, alle wahnsinnig begeistert und jeder fand es super geil. Im Moment finde ich es echt nervig. Und auch weil du sagst, weil ich bin auch so ein Herkunftstyp immer, obwohl das sehr schwierig ist, wenn du jetzt alle Parameter berücksichtigst. Aber mich stört das, weil im Moment, egal wo es herkommt, Pülini, Chassan, mal so, es schmeckt... es riecht alles sehr ähnlich oder sehr viel. Wir hatten vor kurzem eine Verkostung, um jetzt auch auf den nächsten Punkt zu kommen, weil sehr viele Riesling-Winzer immer so hinschauen auf die großen Chardonnay-Produzenten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen kann, darf. Ich halte Riesling wirklich im Moment für die größere Rebsorten.
Das darfst du gerne laut sagen.
Ja, ja, das denke ich mal. Weil wenn ich jetzt alles hernehme, was ich so gelernt habe oder für mich festgemacht habe an was macht großen Wein aus, und da ist natürlich auch die Herkunft wieder zu spiegeln oder wiederzugeben und auch das Reifepotenzial. Weil wir hatten jetzt eine eigentlich relativ große Côte de Bon-Verkostung gemeinsam mit der Winothek Freiheit, und da war schon viel dabei, was nicht nur sehr gut, sondern auch sehr teuer war. Und wenn die dann 10 Jahre alt sind, aber auch fertig, weil sie durchoxidiert sind zum großen Teil, ist es dann relativ ernüchternd.
Ich bin da wirklich bei dir, dass dieses ganze Thema sehr selektiv zu behandeln ist, sonst verschrottest du einen Haufen Geld und bist nicht glücklich. Das ist auf jeden Fall so, dass das teilweise ist ein Glücksspiel. Mittlerweile bin ich sehr gut eingedrungen, sodass ich sehr viel weiß in dem Themenbereich und dann auch weiß, was ich nehmen kann, was nicht. Am Ende muss es so sein, wenn du die komplette Côte d'Or mit Riesling bepflanzen würdest, vielleicht wäre es noch geiler wie mit Chardonnay, das kann sein. Aber am Ende ist es so, das ist halt einfach sensationelle Herkunft. Und das ist das, was mich da dran so berührt. Ja? Das ist einfach, dass einfach dort was so Besonderes, Eigenständiges wächst. Und ganz ehrlich, die Unterscheidung von den einzelnen Lagen, also im Pinot wird es ja dann noch schwieriger, ne? Wenn die Diskussion losgeht, warum ein Amoureux anders schmeckt wie die Nachbarparzellen, wie auch immer, das ist ja dann schon, da muss ich gestehen, da komme ich auch irgendwann an einen Punkt, wo ich sage, okay, dann gibt es vielleicht Profis, die einfach da so viel besser sind. Da komme ich irgendwann an einen Punkt, wo ich sage, das kann ich jetzt nicht mehr unterscheiden. Ja, da kann ich nur Verkostungserfahrungen nach Stilen haben. Und da hat es oft mehr mit Betrieben zu tun als mit der Lage.
Meistens sogar,
und
dass du Betriebe ja herauskennst.
Und dass natürlich Saint-Aubin anders schmeckt als Meursault durch die klimatische Situation oder Auxerrois anders schmeckt als Puligny. Einverstanden, das hat eine Logik, das kannst du erklären. Aber auf so engem Raum so viele unterschiedliche Herkünfte zu benennen, ist schon auch eine hammerharte Nummer, die letztendlich, glaube ich, auch nicht immer en Detail nachvollziehbar ist. Also ja
wenn man es weiß schon, dann kann man natürlich klug scheißen.
Tradition, Kultur und so nehme ich es wahr und sage, danke, dass es gibt. Aber wir sollten über Riesling reden, fällt mir auf.
Ja, sicher. Aber ein bisschen abschweifen.
Back to topic.
Hat ja alles miteinander zu tun. Außerdem habe ich das wirklich gerade gesagt, on record, gell, dass ich Riesling besser verirre. Ja,
okay. In letzter Zeit. Aber ich muss sagen, der Chardonnay schmeckt mir echt richtig gut. Ich bin jetzt, Chardonnay ist jetzt noch nicht so mein...
Schmeckt er der? Achso, genau. Wir haben gesagt, was wir trinken. Chardonnay 2018, Reserve.
Mhm. Richtig geil.
Also wächst im Westhof in der Kirchspiel, in der großen Lage. Hier auch wieder diese Kalkstein-Nummer, schwere Tonmerkel-Auflage, also ein kühler, dunkler Boden. Und im Kirschspiel ist es so, sind für uns steile Weinberge. Meine Frau lacht immer, so steil ist es dann doch nicht. Aber da ist tatsächlich so, da hast du manchmal nach 50 Zentimetern kommt schon der Fels raus. Und das prägt den Wein natürlich. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass ein rein hessischer Chardonnay eine deutlich höhere Duftigkeit hat als jetzt ein Chardonnay aus der Bourgogne. Und das soll auch so sein, weil ich mache ja rein hessischen Chardonnay. Ich kann ja schlecht auf der einen Seite sagen, ich bin Herkunftswinzer und hechel dann auf der anderen Seite einem burgundischen Ideal nach und will das kopieren. Das will ich ja nicht. Ja. Aber ich muss gestehen, dass ich gerade bei meinem Chardonnay schon auch lange Zeit verzweifelt gegen diese Frucht angekämpft habe, weil ich sie eigentlich nicht wollte. Irgendwann bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich sau doof ist oder dass er einfach dazugehört. Und ich merke auch eben mit zunehmendem Rebalter, dass sich das eingroovt. Also insofern, ja.
Ich glaube, ich habe gerade mein Chardonnay im Moment.
Ist es soweit, ja? Ich finde, bei deinen Chardonnay ist immer lustig, dass die extrem viel Luft brauchen. Die frisch aufgemacht und im Glas schmecken die immer opulenter, als sie eigentlich sind. Die kommen relativ dick und dann auf Dauer kommt wirklich so was Salziges, Kreidiges. Mhm. Die werden schlanker im Glasl eigentlich. Das finde ich ganz witzig.
Aber ich glaube, dass es bei meinen Riesling auch ein bisschen so ist. Also das ist auch erstmal so sehr kompakt.
Ja, aber die gehen dann eher auf, finde ich. Ja. Die schmecken zuerst ganz dezent. Ja. Und da ist irgendwie ein bisschen das Gegenteil, dass das fast ein bisschen dezenter wird, okay, je länger das im Glas ist. Ob sie.
Also. Ja, mag ja sein.
Schon gut, ja. Schon gut. Also, aber du bist auch eher dann doch Riesling-Fan als Chardonnay-Fan.
Ja, ja, also ich meine, ist überhaupt keine Frage. Also es ist, es ist für mich ist Riesling die Rebsorte, die mich weiß prägt und die ich abgöttisch lieb. Ich muss aber gestehen, Chardonnay ist durchaus aus der richtigen Herkunft ein Zweitteil, den ich mag, zumal du dann ja, da kommen wir auf das Sprudelthema, auch dann noch schöne andere Sachen draus machen kannst. Ne? Also insofern, ja, also ich meine, Champagner geht auch oder guter Sekt, ja. Und aber auch da darfst du den Riesling nicht ganz aus den Augen verlieren, weil auch beim Sprudel kannst du, glaube ich, mit Riesling Großartiges machen. Nicht umsonst ist es so, dass es eigentlich eine uralte Tradition hat und auch mal einen großen Namen hatte. Und ich freue mich sehr, dass momentan viele da wieder irgendwie an diesen Stellschrauben versuchen zu drehen, wieder was draus zu machen. Wobei ich mich aus dem Spiel völlig raushalte, weil ich sage, man muss sich irgendwo auch spezialisieren und es macht keinen Sinn, so einen Bauchladen von verschiedenen Produkten zu haben. Ja. Man muss irgendwie das, was man am besten kann, da sollte man sich vielleicht mit auseinandersetzen. Also zumindest für mich.
Aber dein Bauchladen war auch mal größer, gell?
Klar, wir haben tatsächlich schon auch ein bisschen Sortiment. Mein Bauch war auch mal größer, ne? Ich habe 5 Kilo abgenommen. ja, ich tatsächlich so ein bisschen diese immer mehr diese Frage, was ist für uns am wichtigsten, für was stehen wir oder was steht für uns? Und dann gibt es halt Sachen, wo du vielleicht sagst, okay, vielleicht brauchen wir das nicht. Vielleicht ist es einfach was, selbst wenn es nice to have ist, selbst wenn es sich auch gut verkauft, einfach dann, um die Kernbotschaft drüber zu bringen, um das, was dir am wichtigsten ist, zu machen, kannst du halt auf was verzichten. Und ich habe tatsächlich auch, wir haben vor ein paar Jahren entschieden, dass wir nicht größer werden. Also ich habe gesagt, ich mache nicht mehr Wein, weil ich einfach irgendwie den Überblick, genauso wie wir ihn haben, den möchte ich behalten.
Wie ist die derzeitige Größe?
Ja, wir haben ein bisschen mehr wie 30 Hektar. Das ist für einen rein hessischen Betrieb, glaube ich, fast sogar eine Durchschnittsgröße. Die Betriebe in Rheinhessen sind mittlerweile in dieser Kategorie, weil es halt auch geht, ja, sage ich mal, ne, von der Bewirtschaftung her. Und aber der nächste Step würde bedeuten, dass ich nicht mehr so klassisch Familienbetrieb bin, wie ich es heute bin, dass ich nicht mehr selbst alles in kurzer Zeit überblicken kann und ja, letztendlich Mastermind sein kann. Und irgendwie will ich das nicht. Und ich finde auch, das ist natürlich abstrakt, weil ich überhaupt nicht weiß, ob nächste Generation überhaupt Interesse haben wird an dem Weingut. Aber ich finde die Idee geil, dass ich dieses Weingut in die nächste Generation weitergebe. Und es wäre natürlich mega, wenn es dann auch jemand macht. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich es nicht ändern. Aber wenn es jemand macht, dann finde ich es eigentlich fairer, etwas zu übergeben, was man selbst gestalten und handeln kann, als dass das dann vielleicht irgend so ein Mammutding ist, wo du weißt, du kommst unter die Räder oder friss oder stirb. Und mein Gott, wir sind irgendwo auch einfach Landwirte und wir müssen irgendwie mit den Füßen auf dem Boden bleiben. Und selbst wenn heute mal als Winzer das Glück hat, toll essen, toll trinken und durch die Welt zu kommen, das ist mega, das ist super. Und da bin ich auch stolz drauf und habe große Freude dran. Es muss irgendwie auch alles normal bleiben. Also die richtige Balance finde.
Apropos normal, was ja früher mal normal war, war so die Bioarbeit generell im Weingarten. Ihr seid ja biodynamisch und zwar schon sau lang, aber irgendwie, das habe ich immer relativ angenehm gefunden bei euch, es wird nicht so.
Ja, das ist halt auch so eine Marketing-Story. Also ich finde halt, gerade so ein Thema wie Biodynamie, das ist ja, ich verstehe es ja teilweise selbst nicht. Und soll ich jetzt draußen rumrennen und soll da groß der Guru machen, weil ich da was Abgedrehtes, Tolles mache und habe aber gar nicht den kompletten Durchblick, sondern manches akzeptiere ich einfach nur, weil ich sehe, es funktioniert. Und natürlich kann man damit unheimlich viele Menschen abholen, weil das aufregend sind, weil es spannend, was was anderes ist. Aber am Ende, mein Ziel ist es, ich will bestmögliche Traube produzieren, ich will richtig gute Wein machen. Dazu brauche ich einen Weinberg, der vital ist, der in der gute Balance ist und Wachstumsbalance ist tatsächlich gerade in Zeiten von Klimawandel, trockene, nasse Jahre, wie auch immer. Die Rebe ist dauernd neuen Situationen ausgesetzt. Und irgendwie musst du es schaffen, da Ruhe reinzubringen. Und für uns war der Ansatz, biodynamisch zu wirtschaften, tatsächlich der Versuch, diese Balance besser herzustellen. Das sind kleine Stellschrauben und da geht es ganz viel um den Boden, auch um eigene Kompostwirtschaft, Humusaufbau, was im Übrigen auch im Zusammenhang mit CO2 und so weiter nicht ganz unwichtig ist, aber das ist ein separates Thema. Und natürlich kommen dann die abstrakten Dinge dazu, die in der Biodynamie eine Rolle spielen, nämlich Hornmist, Hornkiesel. Da sagst du, okay, ja, warum? Es gibt keinen Wissenschaftler, der dir erklären kann, was da passiert. Fakt ist, ich kann sagen, über die Jahre, wir sind seit 2004, wirtschaften wir biodynamisch, über die Jahre kann ich einfach ganz klar sagen, ich habe heute länger gesunde Trauben am Stock hängen, als es früher der Fall war. Und das führe ich mit auch auf die Biodynamie zurück, weil ich das Gefühl habe, dass unsere Weinberge tatsächlich in einer besseren Balance sind. Und wenn ich einen Weinberg übernehme, weil ich ihn kaufen kann, pachte, wie auch immer, bis der dann mal da ist, wo ich ihn gern hätte, das braucht einfach Zeit. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr eine kleine Parzelle dazu bekommen und ich habe ja gesagt, ich werde nicht größer. Deshalb verschwindet manchmal auch was aus dem Sortiment, weil wenn ich was dazu nehme, gebe ich auch wieder was ab. Weil ich irgendwie sage, das muss irgendwie stimmen. Ich habe eine kleine Parzelle im Brunnenhäuschen dazu gekriegt, nur, ich weiß gar nicht, 1200 Quadratmeter oder so. Alter Riesling drauf, mega, habe ich mich total gefreut. Und letztes Jahr, 21, war ein kühles, spätes Jahr. Wir haben bis zum Schluss perfekt kerngesunde Trauben geerntet. In dem Weinberg habe ich komplette Botrytisbeeren geerntet, weil der ist gekippt, der hat das nicht ausgehalten, der hat das nicht geschafft, weil einfach eine andere Versorgung im Boden da war, weil die Reben überhaupt nicht wussten, wie sie wollen oder wie auch immer. Und das ist das, was ich meine. Das ist am Ende entsteht halt tatsächlich die Qualität da draußen im Wingert und da musst du ein Gespür dafür entwickeln. Und du kannst auch keine Rezepte geben, weil jeder Standort ist anders. Und es kann sein, dass du zu einem Winzer gehst, der erklärt dir eine Sache, die sagt der andere komplett widersprüchlich und trotzdem haben sie beide recht. Und das ist halt das Aufregende an dem Job. Und nochmal, das ist keine Story fürs Marketing. Das sind die Realitäten, wenn es um handwerklichen Weinbau geht. Und am Ende, da draußen im Markt, geht es darum, dass du einen Wein hast, der schmeckt. Und wenn du mehr wissen willst, kannst du gerne mehr erfahren. Und ich persönlich stehe brutal auf handwerklich gemachte Weine. Ich liebe das. Ich finde auch Bio und ich finde Bio dünn cool. Aber ich habe Lieblingsweine, die haben keinerlei Zertifizierung, aber ich liebe sie trotzdem abgöttisch. Ich weiß dann in der Regel auch, dass sie trotzdem wirklich mit ähnlichen Aspekten gemacht sind, wo ein Winzer sehr genau drauf guckt, was er macht, weil sonst kriegt das gar nicht hin. Aber es ist für mich ist es nicht wichtig, dass man diese Themen so in die Front stellt, dass man das so ins Schaufenster stellt. Das ist der Wein soll im Schaufenster stehen und dann kann man sich näher mit beschäftigen.
Ja, heute ist auf jeden Fall ein Blütentag, so wie es schmeckt.
Fruchttag meinst du, oder?
Ja, Blütentag ist auch.
Hast du schon mitgenommen vom letzten Mal? Ja, klar. Wurzeltage, Fruchttage.
Das ist ein brutales Thema, das Ganze. Und auch da ist natürlich was dran. Da stehe ich aber, dass ich keinen Bock habe, mich ganz tief reinzuarbeiten. Das ist mir eigentlich zu doof.
Ist aber eh ehrlich gesagt. Also wenn du sagst, dein Ziel ist, perfekte Trauben irgendwie zu ernten und das hilft dir, oder das ist eine Bewirtschaftung, die dir dabei hilft, dann ist das ja eine klipp und klare und ehrliche Ansage. Also
ja.
Geht ja nicht um mehr. Hast du eine von dir aus gesehen, ich meine, natürlich ist Moorstein wahrscheinlich so das Steckenpferd, also von der Qualität her. Hast du selber irgendwie andere, wo du sagst, okay, da hängt mein Herz dran?
Nee, es ist blöd, aber es ist halt ein Moorstein. Ne?
Das ist ja noch blöd.
Das ist, also ich muss ganz klar sagen, Moorstein bei uns in der Familie ist einfach, der Weinberg ist einfach brutal wichtig, ist vielleicht auch so das eigenständigste im Gesamtportfolio, wo du einfach sagst, das gibt es so woanders nicht so in der Form so oft. Und mein Vater hat schon tolle Moorsteinweine gemacht, mit denen ich ja groß geworden bin, die ich sehr gemocht habe, die auch bei mir irgendwie immer Vorbild im Kopf waren. Ja? Und wir haben dann gemeinsam an dem Thema weiter geschraubt und haben den Moorstein zu dem gemacht, was er heute ist. Und es ist einfach ein großartiger Weinberg, der so viele Themen vereint. Du kriegst halt auf der einen Seite durch die kühlere Lage sehr viel, hast die Trauben relativ lang am Stock hängen, dadurch ist ein sehr komplexes Aroma in den Trauben drin. Auf der anderen Seite hast du durch diesen Untergrund mit seinen Kalkfelsschichten und mit Wasseradern, ja, da sind richtig Quellen teilweise. In nassen Jahren kommt da manchmal das Wasser bis nach oben, dann ist es problematisch. Und dieses Wasser im Untergrund heißt natürlich auch Mineralien zu sorgen für die Reben. Ne? Und dadurch ist da relativ viel drin. Und das macht einen sehr eigenständig besonderen Wein und deshalb schlägt mein Herz auch irgendwie für die Lauch. Das ist einfach so. Also es ist mein Ding.
Das war mein erster deutscher Riesling.
Echt?
Ja, habe ich ja nicht gesagt. Ist tatsächlich so. Mollstein war mein erster deutscher Riesling.
Und ja, wo hast du den getrunken?
Das war in Wien.
Ja, Gott sei Dank.
Und ich weiß nicht mehr ganz genau den Jahrgang. Ich glaube, es war sogar der spektakuläre 2-4er, bilde ich mir ein.
Ja, ja, das war
das. Weil das war da so circa die Zeit. Und ich habe danach gesagt, deutscher Riesling, jetzt habe ich es bestätigt, braucht kein Mensch. Wirklich? Also, weißt du, wir waren damals gewöhnt, als ich da, keine Ahnung, wie alt ich da war. Ich war halt gewöhnt.
Ja, die Vorbilder,
geschwängerte Rieslinge zu trinken.
Die Wachauer Rieslinge waren das
brutale. Ich habe jetzt nicht Wachau gesagt. Ich habe jetzt nicht Wachau gesagt.
Nein, aber natürlich war das Rieslingbild, sagen wir mal, den donaunahen Regionen zuzuschreiben, die letztendlich das geprägt haben, die einen Hype auch für den trockenen Riesling entwickelt haben. Und das waren auch die Vorbilder in Deutschland.
Ich wollte gerade sagen, also es gab ja nur wenige Betriebe tatsächlich in Deutschland, die das nicht genauso gemacht haben zu der Zeit. Ja. Ne? Also so 2000er Wende, da war ja hier auch.
Ja, und bei uns war es halt so, das war halt aus keine gesunde Traube gemacht. Ne? Das war also halt so insofern eher so ein bisschen grün, knackig und dadurch natürlich anders, ganz klar. Ja.
Ach, so eine saure Blöre braucht echt kein Mensch.
Also ich hatte mal einen Spitznamen bei meinen Winzerkumpels während dem Studium. Das ist natürlich nicht besonders schön, aber Säuresau.
Säuresau. Die Säuresau. Dann schauen wir mal, was die teure Sau jetzt
ist. Aber ich habe einen 15er Jahrgang dabei, der hat auch Säure. Insofern stimmt das sogar. Ein
bisschen. 15 ist das?
15, genau.
Mollstein 2015.
Ja.
Ich weiß gar nicht, das letzte Mal, als ich bei dir kosten war, dachte ich so, das ist ja super. Die Weine schmecken alle nach Star.
Nach Star?
Stein.
Stein.
Da. Also es war waren halt teilweise Fassproben, teilweise frisch gefüllt. Man hat sehr wenig irgendwie geschmeckt. Das ist immer so für mich klassisch Wittmann Jung. Schmeckt einfach nur straight.
Ist tatsächlich so, dass die Weine ihr Moment brauchen, bis sie mehr zeigen. Und ich meine, du kannst es jetzt mit dem Thema gereift, da kann man lang drüber diskutieren, wann trinkt man Wein. Ich bin grundsätzlich für schon auch früh anzufangen. Also ich bin jemand, der auch ein Riesling durchaus auch jung aufmacht, weil ich einfach auch die Neugierde habe. Und manchmal liebe ich auch diese junge Frucht, wo ich sage, hey, cool, mache ich jetzt einfach. Dann kommt aber dann auch manchmal der Moment, wo du sagst, eben habe ich es aber zum falschen Zeitpunkt getroffen und es ist eigentlich zu früh. Ich habe zum Beispiel, die Woche aus reiner Neugierde ein 2017er Schlossberg von der Theresa Breuer aufgemacht.
2017?
Ja.
Okay.
Und da habe ich am ersten Abend gedacht, damn, das war zu früh. Das ist ja irgendwie blutjunge Frucht und eigentlich erwartest du vom Schlossberg was anderes. Mhm. Ich habe aber die gleiche Flasche am nächsten Abend weitergetrunken und die war perfekt, die war ein Traum. Also war alles gut. Mhm. Insofern, es ist halt, und bei den Weinen, die haben ja tatsächlich so ein bisschen Lebenszyklen. Und ich finde jetzt, 15 ist jetzt eigentlich so, dass man sagt, okay, yippee-yay,
auch geht's, Brüder,
trinkt's. Das ist ein guter Zeitfenster im Moment. Die 15er haben natürlich eine knackige Säure. Das war ein Jahr auch hohe Reife, aber brutal konzentrierte Säure in den gesunden Trauben. Also eine Kuriosität, die ich so abschließend gar nicht genau erklären kann, warum es so war. Und deshalb waren die auch relativ sperrig in den ersten Jahren. Und jetzt ist es so, dass sich das so langsam öffnet und dadurch natürlich halt auch, doch...
Wie ist das mit dem Zucker bei dir, bei den großen Gewächsen, Mollstein und so? Hast du da überhaupt irgendwie 2-3 Gramm oder nicht einmal das?
Also wir sind unter 3 Gramm normalerweise. Es ist mir dann abschließend nicht ganz wichtig. Also ich bin keiner, der einen Wein baut, der analytisch da rangeht und guckt, jetzt machen wir noch 1,5 Gramm Restzucker ins Cuvée rein, aus der Partie, die noch süß ist oder so, mache ich nicht. Ich lasse die Fässer gern. Ich mag es sogar, wenn es relativ schnell gern, weil Frucht haben wir eh genug im Wein. Und wenn sie schnell gehen, weiß ich, dass es auch trocken wird, dass es nicht irgendeine Hängepartie wird, dass es auch nicht, wenn sie zu langsam gehen, wird es auch zu fett, zu cremig, zu weich und deshalb ist mir schnelle Gärung ganz recht. Mhm. Und dann werden die normalerweise auch wirklich ganz trocken. Und dann nehme ich das so hin, wie es ist und dann schauen wir uns die Einzelfässer an und dann hast du natürlich eine Idee, was ist ein Match, was passt zusammen, wie wird der Mollstein des Jahrgangs sein, welche Partien werden es sein und Am Schluss gibt es dann Analysen, dann wissen wir, wie viel Restzucker hat, aber vorher halt nicht. Das ist nicht relevant. Ja. Aber es ist ganz trocken. Es ist ganz trocken, aber ja. du hast halt bei uns schon den Vorteil im Rheintal, in den südlicheren Regionen, auch Richtung Pfalz dann natürlich sowieso, dass du auch immer eine hohe Grundreife hast und dadurch hast du eigentlich nie die Situation, dass du das Gefühl hast, müsstest mit Restsüße irgendwo eine Balance im Wein schaffen. Also das ist, ich glaube auch nicht an diese Balance.
Das von, mit Bären auslesen, einstellen.
Nein, ich meine, in meinen Anfangszeiten war das,
ich sagen, war das du auch hast von so Bassermann
ein, das gesprochen. War auch, ich glaub, das war auch so Winemaking-Story, ähnlich wie man heute über Reduktionen spricht. Damals wurde Rieslaner Auslese küvettiert in den trockenen Riesling, um ihn irgendwie dann passend zu machen.
Das ein bisschen halt gefälliger
Moden.
Zu machen.
Das sind halt Moden, ja, mein Gott.
Aber der Grip ist spektakulär, gell?
Der Grip?
Ja, das Grip. Magst du das nicht so? Gerbstoffig. Und vor allem, er ist wieder zitronig. Das hast du vielleicht gelernt in der Folge mit den Tement.
Nein.
Ich assoziiere Kalk immer mit so einem leichten Zitrus am Gaumen. Wurscht, bei welcher Rebsorten, sei es Chardonnay, sei es Sauvignon
oder Riesling. Und jetzt unabhängig von Rebsorten, Themen ist auch sowas, das kann ich trinken wie Wasser. Das macht mich glücklich. Das
ist
einfach
so. Stilistik ist ja nicht unähnlich, muss man sagen. Nicht von,
ja, also ich meine, es ist jetzt schon krass unterschiedliche Betriebe, wenn du jetzt mal siehst, herkunftsmäßig, rebsortentechnisch, aber es gibt verbindende Elemente, das stimmt tatsächlich, ja.
Stille ist immer gut, weil dann wird viel getrunken.
Das ist geil.
Super, oder? Jetzt muss ich wirklich ein bisschen Zeit lassen mit dem Wein, gerade, weil das ist echt wow. Bist du dann schon happy, wenn du so Flaschen kostest? Du oft deine Weine?
Das ist unterschiedlich. Also ich bin tatsächlich schon so dran, dass ich versuche ungefähr zu wissen, wo steht welcher Jahrgang im Moment, weil ich ganz oft gefragt werde, was mal aufmachen soll und was nicht. Und insofern versuche ich ein bisschen auch up-to-date zu sein. Und ich muss gestehen, ich trinke meine eigenen Weine tatsächlich dann auch gerne, aber jetzt nicht so permanent oft. Also es ist so, also bei uns ist es schon so, dass abends eine Flasche Wein aufgemacht wird. Tagsüber, also Mittagessen oder so, gibt es bei uns Wasser. Das ist irgendwie auch vielleicht auch so ein bisschen der Schutz, dass man nicht zu viel Alkohol am Ende irgendwie hat. Und ich brauche das auch mittags. Jetzt macht mittags irgendwie, ist das nicht mein, für mich persönlich, nicht mein Ideal. Aber abends freue ich mich einfach, eine Flasche Wein aufzumachen, weil das so die Entspannung dann bringt. Ja? Und das ist irgendwie, und ich gestehe, dass ich durchaus auch allein trinken kann. Also ich mache mir die Flasche auch allein auf, weil meine Frau ist ja manchmal auch an der Mosel, wie auch immer. Insofern, hast jetzt auch nicht jeden Tag Freunde bei dir. Warum nicht, ja? Wenn die Flasche gut ist, bin ich mit der auch glücklich.
Also, das ist der Alkoholiker-Workshop.
Trinkst du das auch doch manchmal?
Eigentlich ja. Ich mache dann mal eine Pause, aber ich bin schon jemand, der Spaß an Wein hat, ja, keine Frage.
Ich auch seit Taiwaner die letzten. Das ist geil, das ist aber auch, wenn ich zum Beispiel eine Flasche alleine am Abend aufmache und dann kommt meine Freundin am nächsten Tag irgendwie, dann so, hä, war gestern jemand da? Und ich so, nö. Hä, da hast du schon eine Flasche Wein allein getrunken? Und ich so, ja. Das ist auf jeden Fall immer so ein bisschen so, ah, okay. Aber ich finde es auch nicht wild irgendwie. Ich meine, wenn ich im Studio bin, irgendwie Mucke mache, so ein Kabi dabei. Ich meine, es ist auch ein Unterschied, finde ich, ob du jetzt eine Flasche Kabi trinkst oder halt einen schweren Rotwein in eine Flasche.
Ja,
so,
klar.
Das macht schon einen Unterschied. So, ne?
Also da achte ich auch drauf. Also ich bin keiner, der abends sagt so, und jetzt mache ich jetzt einen kalifornischen Chardonnay oder einen prioratischen Rotwein oder irgend sowas auf, alleine, um dann jetzt, das koste ich mal vielleicht, wo ich sage, okay, das ist so ein Glas oder so. Aber diese Flasche Wein, die muss ja auch nicht leer sein, weil das Beispiel der Breuer Schlossberg, das war ideal, dass der am zweiten Tag dann nochmal mitspielen durfte. Deshalb, ich habe auch immer mehrere geöffnete Flaschen im Kühlschrank, ehrlich gesagt.
Das ist geil, optimal.
Weil man muss ja so ein bisschen matchen. Also
wir haben vor kurzem da gehabt, den Clemens Lageda, die experimentieren mit ganz vielen verschiedenen Rebsorten, mhm, auch aufgrund des Klimawandels und ja, so, was wird für die nächste Generation noch funktionieren. Wird der Riesling auf Kalk in Westhofen die nächsten Generationen noch funktionieren? Ist das,
ich bin da tatsächlich sehr zuversichtlich, weil wir in den kühlen Lagen heute in manchen Jahren noch um Reife kämpfen. Insofern, wir wandern tatsächlich ein bisschen berghoch. Das ist schon eine Sache, die schon am Passieren ist. Ich habe da auch relativ früh mit angefangen. Ich habe vor 10 Jahren auf 270 Höhenmeter 1,5 Hektar Riesling gepflanzt, mit der Idee, nicht, dass es ein Grand Cru wird, sondern mit der Idee, dass es ein Cuvée-Partner ist für mein Gutsriesling, um Frische reinzubringen, mhm, weil ich doch auch einige Parzellen in der wärmeren Aulerde habe, die letztendlich dann schon auch klimawandelmäßig betroffen sind. Ich glaube, wir haben tatsächlich das Glück, dass es der Weinort Westhofen hat das Besondere durch diesen Berg, einfach über die Höhenmeter Spielarten möglich zu machen. Deshalb glaube ich, dass wir auf Kalk und wir haben kalte Böden. Dieser Tonmergelboden, dieser dunkle Tonboden, das ist ein kalter Boden. Der erwärmt sich nur sehr langsam und das erhält auch sehr viel Frische im Wein. Das ist auch ein Grund, warum der Moorstein so ist. Das sind diese wirklich kalten, schweren Böden. Und deshalb glaube ich, dass wir eine Chance haben, auch in einer sich veränderten Klimatik weiter Riesling zu machen. Also da,
und man früher Alternativen würde es ja nicht geben.
Da, am Ende ist es so, dass, glaube ich, die anderen Rahmenbedingungen wichtiger sein werden, dass wir wirtschaften können, als dass es uns das Klima jetzt in Westhofen das zerschießt. Aber ich nehme grundsätzlich dieses ganze Klimawandelthema extrem ernst. Also ich hab jetzt auch gerade wieder ein Buch gelesen, was voll in dem Themenbereich drin war und so. Und es beschäftigt mich arg. Gerade jetzt zum Beispiel nur mal kurz die Welt retten gelesen. Das hat der Schätzing geschrieben, der eigentlich geile Romane schreibt, geiles Ritter schreibt. Ja, genau. Das ist eigentlich, er hat gesagt, okay, ist eigentlich jetzt ein Sachbuch in Anführungszeichen, aber er war gethrillt, irgendwie das Thema jetzt aufzugreifen und hat mir lustigerweise meine Tochter zu Weihnachten geschenkt. Sie wusste, dass ich ein Auto mag, und dann das Thema, was natürlich so Young Generation Kids, die ist 12, voll das Thema ist. Und wir haben wahnsinnig viel Verantwortung dafür, dass sich da die Dinge ändern. Und ja, das wird auch gerade in der Landwirtschaft ein großes Thema sein.
Ist so. Stimmt schon, ja. Also, da muss man auf jeden Fall bald mal anfangen.
Aber das ist natürlich auch so ein Thema mit der Biodynamie. Ne? Ich meine, seitdem du wahrscheinlich gemerkt hast, dass du hast eine längere Reifezeit und weniger Zuckerreife wahrscheinlich dadurch. Ne?
Das ist ja das Interessante überhaupt, wenn du jetzt Bio mit konventioneller Wirtschaftsweise vergleichst. Da gibt es ja dieses schöne Beispiel von bei wissenschaftlichen Untersuchungen von Erdbeerenreife. Die konventionelle Erdbeere, die letztendlich getrimmt ist auf schnell reif werden, wachsen, Volumen kriegen, Zucker einlagern. Zucker einlagern
ist brutal. Daraus kann man keinen Wein machen, das kennen
wir. Nein, aber das ist trotzdem so. Also Zuckereinlagerung ist das Hauptthema. Die Bio-Erdbeere, deutlich größerer Aromenstrauß, aber weniger Zucker.
Ja.
Und das ist letztendlich für Wein eigentlich mega, weil du willst diesen Aromenstrauß haben, du willst das mehr, aber du willst nicht mehr Alkohol haben. Und insofern ist Biodynamie tatsächlich ein Stück weit auch ein Tool, um hier Hilfestellung zu geben, ganz klar. Und ich, also aus meinem Enthusiasmus und meinem Spaß an Wein heraus, manchmal verfluche ich, dass da Alkohol drin ist, weil irgendwie, ich trinke brutal gern Wein, aber ich finde es manchmal einfach doof. Ich finde während der Podcastaufnahme Wein trinken ist lässig und macht total Spaß. Aber ich habe eigentlich keine Lust, jetzt den Alkohol zu spüren.
So angetüdelt zu sein.
Das sind so die Dinge, wo und das stört mich eigentlich eher. Aber natürlich ist es ein Geschmacksträger und das gehört dazu. Und ja, auch wenn das jetzt
ein bisschen. Ich sage ja oft, so ein bisschen Alkohol wäre schon gut, aber so die Hälfte, so 7.
Story of my life. Super.
Ich würde auch ein bisschen mehr kosten
können. Ja, es gibt, also CBD gibt es ja, also kiffen kann man ja auch ohne high zu werden. Ich habe auch gesehen, es gibt ja auch entalkoholisierte Weine mittlerweile schon.
Aber warum im Game kifft man, ohne high zu werden?
Das bringt CBD entspannt nur bestimmte Nerven und macht dich aber nicht high, hat halt einen anderen Wirkstoff, da fehlt halt ein Wirkstoff. Okay. Das heißt, das ist halt für Krankheiten zum Beispiel gut, wenn du so Multiple Sklerose hast oder so. Chronische Schmerzen. Ja, aber du wirst nicht so im Kopf
okay.
halt.
Okay.
Ja, weil das finde ich halt irgendwie dieses irgendwie nimm diesen klaren Blick auf die Dinge zu haben. Ich finde das doof.
Ja, ja, voll.
Ich gebe aber zu, dass mir das schon auch mal passiert. Ist nicht so, also ich bin keiner, der da so kontrolliert ist, dass er das immer hundertprozentig ja, ausschließen kann. Ich habe auch Freunde und man kennt, jeder kennt welche, die so brutal Kontrollfreaks sind. Und du ärgerst dich eigentlich ja genau über die, die bis spät am Abend nur deshalb ganz nüchtern bleiben, damit sie einfach noch ein bisschen mehr mitkriegt haben wie jeder andere. Das finde ich so, find ja, ich, ja. Eigentlich finde ich es hundsgemein.
Ich meine, es kommt halt auch immer so auf die Situation an irgendwie so, weißt du, so manchmal passiert es halt auch, wenn die Zeit halt schnell vergeht, wenn man irgendwie irgendwo mit Homies chillt, dann geht es halt auch schneller, dass man mal ein Glas mehr trinkt, irgendwie, wenn man jetzt allein daheim sitzt.
Ja, ja, klar, logisch, logisch.
Aber das findet ihr natürlich bestimmt nicht so geil, oder? So Weine, die, wo der Alkohol nachträglich rausgemacht wird. Weil ich habe ein paar Kollegen, die zum Beispiel keinen Alkohol trinken und die haben dann an Weihnachten oder an Silvester, haben die dann halt so ein
also Fläschchen es auf gibt den Tisch halt, ich find den Ansatz vom Grundsatz her, ich kann damit leben, weil ich habe das selbst, als ich mache ja dann immer so mal so eine alkoholfreie Zeit, weil man macht sich ja schon über das Thema auch Gedanken und so und habe dann auch versucht, die alkoholfreie Zeit tatsächlich, na, jetzt probieren wir es mal mit Entalkoholisierten, weil wie ist denn das? Weil dieses Gefühl abends, irgendwas im Glas zu haben, nicht zu schwenken, ich muss gestehen, ich koche mir dann Tees, die ich dann im Zaldoglas trinke. Das ist tatsächlich so. Das ist sehr, ja, weil ich brauche das. Ich finde das geil, ich brauche die Aromendiversität und ich brauche so ein bisschen was zur Entspannung und irgendwie und ich habe. Das ist ganz cool mit dem Tee, ist ganz cool, weil du kannst auch selbst mit konventionellen Dingen, also mit so Teebeutel-Varianten, wenn du so schlau verschiedene Teebeutel mischst, kannst du was kreieren, was es sonst nicht gibt.
Und das ist der Teebeutel-Barkeeper.
Also ich habe das dieses Jahr im Januar, probiert und Tee kann man natürlich auch hochwertig spielen, das ist ein brutales Thema. Ja, ja, ich glaube, das ist ähnlich geil wie Wein.
Es gibt echt Teesommelier. So.
Aber nochmal zurück zum entalkoholisierten Wein, den habe ich dann auch selbst ausprobiert. Problem ist, erstens mal ist es ein technischer Eingriff in den Wein, der hart ist und das schmeckst du dem Wein irgendwie an, dass er so ein bisschen vergewaltigt wurde. Und das Zweite ist, was verbleibt darin, was hart ist, die Säure. Und das ist die Schwierigkeit, dass du dann Zucker brauchst im Wein wieder, um diese Säure zu balancieren. Und dann kommst du so am Ende doch ein bisschen auf dieses saftige Thema. Ja, ja. Und das ist ja auch bei diesen ganzen Saftthemen, die irgendwie als antialkoholische Getränke irgendwie im Einsatz sind. Du hast immer diesen Fruchtzucker. Und das ist was ich persönlich so ein bisschen nett mag, dass ich dann dieses Zuckerthema und dann tut es die Säure wieder ausgleichen. Ich mag halt diesen trockenen Geschmack. Also und da, deshalb finde ich Tee dann halt gut, weil ich dann eben nicht das Säureproblem habe und das ist trotzdem trocken schmecken und nicht mit nicht Zucker basiert.
Also in Zukunft kein Robbie Bubble in der Freundschaft.
Nope.
Okay. Nee, wir hatten bei Foodie und Brudi waren letztens Gründer von einem neuen Restaurant da. Und die haben auch einen Tee-Sommelier am Start.
Das ja, war geil. Das ja, das ist eigentlich ist der Sommelier auch für Tee zuständig. Das ist nur irgendwann haben sich diverse Lobbys irgendwie kreiert, die dann für jede Branche einen eigenen Sommelier. Der Sommelier ist eigentlich für alles da.
Ja.
Aber die sind halt so aus dem asiatischen Mönchbereich. Ich glaube, die trinken nicht so viel Wein. Die sind dann eher auf Tee.
Also wir haben auch schon einige spannende Teesachen daheim erlebt. Wir hatten einen chinesischen Importeur, mittlerweile habe ich gewechselt, muss ich gestehen. Der immer wenn er kam, hat er dann besondere Tees mitgebracht und hat das auch richtig dann performt und dann haben wir auch verkostet und so. Was? Mega, wirklich mega. Und natürlich ist beim Tee Herkunft auch ein Thema zum Beispiel und so. Und ist super. Und für mich ist es tatsächlich so, wie gesagt, die Eva hat mich dann ausgelacht. Ich habe dann mir meine Tees gebraut, teilweise ein bisschen Salz noch reingestreut, damit auch ein bisschen die Minerale kommt. Dann aber nach draußen.
Ach so machst du denn
genau. Dann aber nach draußen gestellt, damit er auch kalt wird, weil warm soll es ja nicht sein, damit du das in dem Zaldoglas halt auch schön trinken kannst. Und ich fand es gar nicht so schlecht.
Geil, ich weiß voll. Aber ich finde es halt auch krass, Witzig. Die haben ja auch unterschiedliche Wirkungen und so, ne? Also ich meine, so Schwarztee, da kann schon gut reinballern auch. Oder halt ein Kamillentee, ja, ist halt was ganz anderes, ja, wenn du das vergleichst. Das fand ich halt auch interessant. Ist ja auch ein bisschen wie bei Wein.
Ja, das ist tatsächlich, da gibt es viele, viele vergleichbare Elemente. Aber zu dem Thema mit dem Salz, ich habe tatsächlich einen, alten Bekannten, alten Freund, wie auch immer. Es war so ein Supernerd oder ist ein Supernerd, der sich immer schon sehr gut auskannte. Und der hat uns allen erklärt, wie die Welt funktioniert, auch in Sachen Wein. Und der Arsch hat dann tatsächlich beim Abendessen, es gab irgendein Riesling von mir, hat er Salz genommen, hat es reingestreut in sein Glas und probiert und sagt, ja, jetzt ist gut. Und da habe ich gesagt, ey. Wow. Also,
wirklich, ja. Direkt Schelle, ja. Ey.
Hallo.
Das ist schon echt wild.
Habe ich noch nie probiert.
Alter, schon, es ist auch doof. Also ich meine, das ist,
hab
das
ich
ist
noch nie
diese, dieses.
Hast du schon mal Salz in den Wein gestreut?
Dieses Add-on ist einfach blöd. Also,
ja, klar.
Ja, also, braucht schon ein bisschen respektlos.
Aber ich hätte es noch nie probiert. Ja, heißt noch einmal so eine kurze Frage hinten nach, ist vielleicht eine blöde Frage, keine Ahnung. Wie machst du das eigentlich jedes Jahr? Da ziehe ich nämlich besonders meinen Hut, eine komplette Kollektion aufzustellen, die so nah beieinander ist. Also wenn ich jetzt die GGs hernehme, weil ich hatte ja das Glück, dass ich immer mal wieder eine Einladung bekomme zu der GG-Verkostung in Wiesbaden, die ja bald wieder stattfindet. Davor noch die Mainzer Weinbörse für alle Menschen, die hier zuhören. Ist auch wieder. Also die Weine sind immer extrem knapp beieinander. Aulerde, Kirchspiel,
du meinst aber jetzt nicht stilistisch schmecken alle gleich, sondern du meinst...
Nein,
das wäre nämlich irgendwie Worst Case.
Ja, stilistisch. Man kennt schon oft die Handschrift.
Ja, die gehört also ja auch,
die gehört dazu. Das meine ich schon. Ja. Aber auch, ich meine, das hat ja selten, also Punkte sein jetzt, ist mir wurscht jetzt, also kann jeder davon halten, was er will. Aber bei mir liegt es immer sehr, sehr nah beieinander. Und das merkt man ja dann auch, wenn man dann die ganzen Bewertungen und so anschaut, das ist ja auch tatsächlich so. Also du hast ganz selten einen Ausreißer nach unten.
Ja, Gott sei Dank. Also am Ende ist es natürlich nicht so, dass alles jedes Jahr gleich gut funktioniert. Du hast diese unterschiedlichen Weinberge und jeder Weinberg hat so seine Herausforderungen, je nachdem, was für Klimatik man hatte und wo die Bedingungen waren. Und wir haben vielleicht zwei Tools, die da eine Rolle spielen. Zum einen glaube ich, dass unsere Arbeitsweise im Weinberg und dann auch im Herbst sehr konsequent ist. Und zum anderen gibt es dann nochmal das zweite Tool, dass wir, wenn mal was nicht so ist, wie wir es uns wünschen, wir auch bereit dazu sind, darauf zu verzichten. Das heißt, also, es kommt halt auch mal vor, dass ein Wein, der eigentlich, was weiß ich, ich nenne mal eine Zielmenge von vielleicht 6.000 Flaschen hat, damit das irgendwie im Markt auch einigermaßen funktioniert und man kein Problem bekommt. Und wenn dann ein Fass ausfällt, in Anführungszeichen, mit dem du nicht glücklich bist und du hast nur die Hälfte, dann ist es halt so. Natürlich fehlt dir am Ende auch das Geld für den Wein, aber du hast dann am Ende konsequent was abgefüllt, was auf dem Niveau unterwegs ist, wie du dir es vorstellst. Und das ist halt, ich denke über die ganzen ökonomischen Punkte, was das bedeutet, auf was zu verzichten, nicht nach, bis der Wein auf der Flasche ist. Danach können wir gerne über wirtschaftliche Themen reden, aber ich mache mich da frei von, weil ich einfach, mein Ansatz ist, es muss einfach die bestmögliche Interpretation, gerade bei den GGs, des Weinbergs sein von dem Jahr. Und wenn du das über Jahre durchhältst, so konsequent zu sein, kriegst du das auch belohnt, weil am Ende muss man ja fairerweise sagen, du schaffst dann auch einen Wert der Weine zu erreichen, die letztendlich im Markt sich dann auch widerspiegelt. Und das dann bekommt über die lange Zeit, bekommst du dann ja auch die Belohnung dafür. Ist natürlich, und natürlich ist es auch so, das braucht man gar nicht drum herumreden, wenn man dann jetzt mal so eine Zeit lang im Business ist und einen gewissen Namen sich erarbeitet hat, es ist schon jedes Jahr auch wieder spannend. Gell? Also es ist schon so, dass, und ich habe das, ich kann euch wirklich sagen, ich habe das, als ich mit dem Studium fertig war, habe ich gedacht, oh, jetzt nie mehr diese Situation, Klausuren, diese blöde Bewertungen von Lehrer und Professoren und was weiß ich, den ganzen Mist nicht mehr zu haben. Ja, scheiß, im Weinhasche halt die ganze Weinjournaliste und die ganze Bepunktung und wie auch immer, es geht gerade so weiter. Aber das hast du, eigentlich hast du es am Ende in jedem Job. Ob du jetzt irgendwie Charts eine Rolle spielen in der Musik oder ob Restaurantbewertungen oder wie auch immer. Es ist halt so, da das, was man macht, wird immer auch bewertet von anderen. Und da musst du halt auch mit leben. Nichtsdestotrotz, manchmal nervt es halt.
Ja, oder du hast halt die Szene, so wie wir ein super Gespräch gehabt haben mit Odenzahl, mit Andi Schumann, der dann halt einfach gesagt hat, ja, er kann also auf Bewertungen scheißen. Natürlich trifft einem jede Bewertung irgendwie. Aber der hat es halt schon irgendwie geschafft, sich so seine Fans oder seine Fanbase aufzubauen. Das ist ja wie beim Lokal, wenn du sagst, du hast 80% Stammgäste, da musst du die glücklich machen und dann kann auch jede Zeitung jeden Verriss schreiben. Die kommen trotzdem, ne?
Oder also
die
kaufen dann trotzdem. Finde ich brutal gut, weil Authentizität und Eigenständigkeit was ein ganz hohes Gut sind. Und am Ende, also mir geht es auch nicht so, ich bin nicht auf der Suche nach Mainstream. Letztendlich, ja. Ich habe auch so ein bisschen das Problem mit unseren Weinen, dass die manchmal gerade in der Jugend nicht everybody's darling sind. Und ich hab gute Freunde, die gern Wein trinken, die meine Weine also im ersten Jahr gar nicht so gern trinken, weil sie trinken dann lieber so ein bisschen fruchtig, tralala, wie auch immer.
Weil sie ein bisschen wehtun, aber deswegen schmecken sie uns so gut.
Ja, und aber deshalb ist, ich habe mich auch entschieden für so eine Szene in dem Thema, weil ich dran glaube, weil ich meinen Spaß dran habe und am Ende funktioniert es ja auch. Und ich finde, dass man diese Freiheit einfach jedem geben muss. Und wenn jetzt so ein Andreas Schumann mit Odenzahl, der hat sich tatsächlich eine eigene Struktur geschaffen, die beachtlich ist. Wichtig ist immer nur, was ich nicht mag, ist, wenn es leeres Geschwätz ist. Ich finde, es muss irgendwie auch was hinten dran stehen. Ja. Und wenn das der Fall ist, dann ist alles gut.
Ist es vielleicht ein bisschen wichtiger bei dir, weil es einen gewissen Konkurrenzdruck gibt da in Westhofen, weil mehrere Winzer sich die gleichen Lagen teilen, oder?
Ja, ist natürlich schon immer spannend, wenn du die hast jetzt, was ich, Moorsteine nebeneinander oder wie auch immer. Und klar guckt man da drauf. Also, man wird ja lügen, wenn man sagen will, es interessiert mich nicht. Also, bin da völlig frei davon. Also. Und am Ende ist es trotzdem so subjektiv, dass jeder halt auch seinen eigenen Blick drauf hat. Ja? Und jeder hat seine eigenen Vorlieben. Und dann ist es, und weißt du, wie es am schönsten ist? Drei Winzer treffen sich, machen die gleiche Lage, alle drei probieren, finden, dass ihr eigener der Beste ist. Alles schick.
So ist es meistens wahrscheinlich auch.
Alles top. Ja, weißt du, wie oft das es ist? Also, wenn es zu Leuten zwei verschiedene Weine, also zweimal die gleiche Lage, verschiedene Winzer, wenn es dann das Etikett sehen, ja, das war der Bessere. Weißt du, und das, also, es ist immer.
Ja, klar. Es ist ein großes Spiel.
Aber wenn du vorhin gemeint hast, gerade so ein Fass, wenn dir ein Fass verloren geht, mehr oder weniger, wird es dann Tafelkochwein oder kommt es komplett in den Müll? Also,
da muss es schon knüppeldick kommen, wenn es so ausgeht.
Wird deklassiert also, einfach, oder?
Ich sag mal so, du hast so diese Pyramide, ein großes Gewächsfass kann abgestuft werden. Und
ja, klar.
Wenn es nur eine Stilfrage ist, wann jetzt vielleicht in Westhofen in der ersten Lage. Wenn es aber so ist, dass du sagst, naja, irgendwie insgesamt, vielleicht ist es einfach ein zu fetter Wein geworden, es ist zu reif, dann geht es vielleicht in eine größere Cuvée auf, dass es in einen Kalkstein oder in einen Gutswein kommt.
Ja.
Wenn Fehler wäre, dann würde es aus dem Weingut rausgehen im Fass. Ich muss gestehen, dass ich das ganz, ganz selten erlebt habe. Also toi, 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 es ist mir bisher wirklich fast gar nicht passiert, dass mal ein Fass im Keller lag, wo ich dachte, hey, was ist denn da passiert? Das geht gar nicht. Also das aber ich will das nicht ausschließen, weil ich meine,
klar, weiß ja nicht.
Who knows, ja.
Aber bei euch ist ja die Pyramide auch ein bisschen kürzer in Rheinhessen vom VDP, oder?
Oder länger, wie man will, ne? Nee, gut, wir haben uns dafür entschieden, nicht diesen Sack aufzumachen und nochmal ganz, ganz viele neue Lagennamen in die Welt zu bringen, weil es dann halt auch sehr kompliziert wird. Wir haben es ja vorhin kurz über die Côte d'Or gehabt, wenn es dann sehr detailliert wird. Und am Ende passiert dir das, wenn du erste und große Lagen oder Premier und Grand Crus anfängst zu unterscheiden und dann Detail unterscheidest, dann wirst du immer kleinteiliger. Und dann ist immer die Frage, wie viel Mehrwert hat diese Kleinteiligkeit auch in der Kommunikation, im Verständnis, im Genuss und in allem. Und wir haben in Rheinhessen das Gefühl, das hängt auch ein bisschen am Gelände zusammen. Du hast das ja vorhin richtig gesagt, von wegen diese steilen Berge sind. Das ist eine hügelige Region, die letztendlich manchmal dann doch auch irgendwie Größenordnungen von 20, 25 Hektar am Stück hat, die relativ homogen sind. Warum soll ich denn die jetzt zerstückeln? Nur dieser der Klassifikation will, weil man es könnte. wenn das doch in einer gleichartigen Stilistik wächst, dann möchte ich das beisammen lassen. Und deshalb haben wir gesagt, wir haben neben den großen Lagen, die wir ja benennen, wie du vorhin richtigerweise Aulerde, Kirchspiel, Bodenhäusen, Moorstein in meinem Fall erwähnt hast, dann eben in dieser nächsten Stufe der ersten Lage benutzen wir bewusst die Ortsnamen und lassen aber nur zu, dass bestes Terroir aus diesem Ort diesen Wein dann eben entsprechend.
Also es kommen bringt. Dann keine normalen Lagen dann zufällig in den Westhofener, der dann ja schon eine erste Lage wäre.
So ist es. Das ist also letztendlich so, dass es nur aus,
so soll's sein.
Nur aus den wirklich feinen Stücken eben dann entsteht. Und ja, ich finde es jetzt, ich meine, da kann ich natürlich sagen, ich finde das gar nicht, diese ganze Klassifikation und so weiter, große Erfolgsstory, wichtig für den deutschen Wein gewesen, wie auch immer. Für mich selbst heute ist das nicht mehr so wichtig, ob da jetzt große Lage draufsteht, ob da jetzt erste Lage draufsteht, wie auch immer. Letztendlich könnte ich auch komplett ohne die Begriffe leben. Wichtig ist mir, dass ich versuche, nach Herkunftsprägung irgendwie meine Weine, meine Pyramide für mich selbst ein Stück weit zu bauen. Und da fühle ich mich mit diesem Westhofener Riesling brutal wohl, der jetzt nur den Ortsnamen trägt, aber qualitativ in der Liga spielt, dass er einfach halt auch ein echter Premier Cru ist. Und so ist es bei den Kollegen eben auch. Und wenn man es sich näher anschaut, stellt man fest, dass eben konsequenterweise auch nur wirklich die etwas bekannteren Orte in dieser Liga spielen. Also diese Weine aus ersten Lagen gibt es tatsächlich dann halt auch nur aus Orten wie Nierstein, Nackenheim, Westhofen und Co. Aber ja. Das ist also, wie gesagt, das eine ist Verbandspolitik, das andere ist Wein, der irgendwo erklärt werden muss, wo er herkommt. Und dazwischen bewegt sich irgendwo die Realität.
Ja. Und das stimmt ja. Kann ja auch jeder Betrieb für sich entscheiden.
Genau. Glaube ich wieder. Genau. Ja.
Curly.
Willi.
Hast du noch eine Frage an den Herrn
Wittmann? Nee, aber ich habe gehört, er hat noch eine Frage an uns.
Ja, klar. Ja, ich bin ja, ich
bist vorbereitet,
bin ja, ich Philipp, bin ja, ja? Fan eures Podcasts, insofern kenne ich ja so ein bisschen den Ablauf und habe mir vorhin im Zug dann auch überlegt, okay, wenn das jetzt dann klassisch sein verlaufen, dann werde ich auch in eine Situation kommen. Deshalb habe ich mir zwei Fragen überlegt. Wir fangen mit dem Willi an. Wenn du jetzt den klassischen Gourmet-Sommelier spielen müsstest, in welchem deutschen Spitzenrestaurant würdest du arbeiten wollen?
Boah, das ist eine geile Frage.
Ich hatte 4 Stunden Zeit.
Boah, das ist eine super Frage.
Bürgermeister.
Darf ich mir in jeder Stadt eins aussuchen?
Nein, also du kannst ja von mir aus 2 oder 3 aussuchen, aber nicht in jeder Stadt.
Also wenn Hans Haas noch kochen würde, Tantris.
Okay.
Ich war im Neuen noch nicht, also das ist jetzt kein Hau drauf, aber ich liebte die Küche von Hans Haas und auch das Restaurant finde ich spektakulär, weil es einfach schön ist. Finde ich super. Dann würde ich sonst, ich meine, ich mag die Insel Sylt nicht, aber einfach mit der Weinkarte, die könnte ich 1:1 übernehmen vom Ben. Also,
ja, klar.
Da würde ich mich sofort reinstellen.
Das haben Sie vor, oder?
Und aus dem vollen Schöpfen. Na, Restaurant Jörg Müller. Das wird Bock machen, glaube ich. Auch mit dem zusammen gern. Also ich würde dann auch nochmal wahrscheinlich die Stelle des Kommissommeliers einnehmen. Da habe ich sicher einen Spaß. Und ansonsten, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich gut bürgerlich. Also ich war ja noch nie, wie wir alle wissen, im Schwarzen Adler, aber ich glaube, du
hättest
auch meinen Spaß. Ja. Okay. Und sonst in Berlin wäre es einfach, weiß nicht, wäre es Tim Raue.
Ja.
Weil das mal irgendwie eins meiner Lieblingslokale ist. So.
Ja.
Richtig geil.
Ja. Und da könntest du ja die Riesling-Orgel hoch und runter spielen, gerade was super zur Küche passt. Und dann könntest du so super zarte Pinos und Blaufränkische auch dazu
bauen. Die Blaufränkisch kommen jetzt, sehr gut. Ach siehst du, hast direkt das Ding aufgegriffen, sehr gut. Guck mal, was draus wird.
Ja.
Genau. So, ich habe eine gemeine Frage an dich.
Okay,
such dir einen deutschen Schlagerstar aus, mit dem du zusammen einen Song machst.
Vanessa Mai.
Okay, schnell erledigt. Wieso so schnell die Antwort erklärt uns?
Weil ich war gerade mit einer anderen Band im Studio mit dem Produzent oder mit einem Produzent von Vanessa Mai.
Von wem?
Vanessa Mai.
Nie gehört.
Die neue Helene Fischer, nur cooler.
Ist das so?
Ja, safe. Nee, und ich finde halt so, die macht auf jeden Fall nice Songs und bringt so diesem, geht jetzt so ein bisschen weg vom Schlager, deshalb sage ich jetzt mal, früher hat die ja so richtig Schlager gemacht, deshalb finde ich, kann man die schon noch da einordnen, aber jetzt macht die halt einfach nice deutsche Popmucke so. Und ich fände es auch gut, wenn sie ein Feature mit der Band macht, mit der ich dort war. Deshalb sage ich jetzt Vanessa Mai. Nee, voll, die hat auch einen nice Style.
Ja? Mhm. Auch so wie Helene Fischer, Reeperbahn-Style?
Reeperbahn-Style? Nee, zieh dir mal, ich zeig dir gleich mal. Ich fühle dich ja, mal gleich in
wir Vanessa gehen ja Mai dein Menschen wir rein. Wir gehen ja jetzt noch essen, Philipp, nachdem er sein Lokal ausgesucht hat. Und dann können wir, wir brauchen auch noch einen Song von dir.
Stimmt, okay. Ja, das ist, ich würde sagen.
Helene Fischer.
Nee. Raise Your Glass von Pink.
das war ja.
Geil, so. Endlich mal ein.
Guck mal, Marstein,
bestpassendste Titel auf jeden Fall in dieser Playlist. Der wird auf jeden Fall ganz nach oben kommen. Klick der Playlist hinzugefügt und ihr da draußen könnt auch alle direkt unserer Terroir und Adiletten Spotify Playlist folgen. Klick, klick, klick. Folgt uns auch auf Instagram. Klick, klick, klick und fragt Willi doch, zu was ihr welchen Wein trinken wollt auf Instagram. Klick, klick, klick.
Willi beantwortet alles von 18 bis 1.30 Uhr, Montag bis Freitag.
Nee, von in der 18 Freundschaft. Bis 18.01 Uhr. Okay, ja, cool. Nice. Ich würde sagen, erstmal Prost.
Ja, genau. Raise your glass.
Vielen Dank, dass
Danke,
du hier
dass
bist.
Da warst.
Die Weinauswahl hat mir heute tatsächlich sehr gut gefallen und ich hatte einen Chardonnay.
Also ist halt sicher Fruchtdog. Also jeder, also ich würde nicht sagen, dass die Weine sonst nicht schmecken würden. Aber
alles gut.
Heute haben sie gesungen.
Aber das Restaurant steht noch aus.
Ja, jawohl. Stimmt.
So, Vorsicht.
Also, der kennt es besser aus als wir hier.
Ja, ich höre es ohne Quatsch immer beim Laufen. Also es ist wirklich so, ich hab nicht alle, aber fast alle Folgen von euch gehört, ohne Quatsch.
Geil.
Insofern, jo.
Vielen Dank.
Damit vertraut. Ich habe ja schon eine Einladung ausgesprochen. Ich würde ja gerne euch in den Wein-Podcast Born to be Wine einladen, damit die Leute mal mehr von euch persönlich erfahren.
Darüber haben wir noch nicht geredet. Genau.
Und,
das ist mal Gegeneinladung.
Dann müssen wir uns in den Zug setzen und Richtung Rheinhessen fahren. Und nach der Born to be Wine-Aufnahme wäre die logische Konsequenz, nach Mainz zu fahren, in die Neustadt, in die Laurens Weinbar zu gehen.
Ah, hervorragend.
Da kann man Rheinhessen rauf und runter trinken, das ist ziemlich geil.
Da habe ich schon, hab mir Britt schon von erzählt. Dann ja. Lass es mal machen, beides. Dann würde ich sagen, hören wir uns bei Born to be Wine.
Genau.
Tippitoppi.
Perfekt.
Okay, danke.